Max, wir müssen reden.
Oh, das war ja ein High-Fidelity-Bieröffnung. Was hast du denn, was trinkst du denn da?
Staropramen. Und irgendwie haben die bei uns im Kiosk jetzt ein ganz anderes Etikett, die Staropramen-Bier.
Also deinem Kiosk
auch ganz hübsch aus. Genau, an dem Späti, wo ich hole.
An deinem Stamm-Späti, okay.
Späti, genau. Und ja, aber sieht gut aus und schmeckt immer noch nach Staropramen insofern.
Ich habe hier, was habe ich? Ich habe drei Getränke: Wasser, Kaffee und Kokoswasser. Das ist echt krass. Ich mag keine Kokosnuss.
Kokoswasser.
Ja, ich mag keine Kokosnuss. Also so dieses Kokosnussfett. Also es wird besser, muss ich sagen. Also ich glaube, ich habe mich irgendwann mal mit Bounty überfressen als Kind und das hat noch so ein bisschen nachgehalten. Mittlerweile ist es ein bisschen besser. Aber Kokosnusswasser, also quasi das Wasser aus der Kokosnuss, das kann ich saufen ohne Ende. Das finde ich so geil. Das kostet halt in Deutschland kostet das ein Vermögen und hier ist es relativ günstig.
Du wohnst ja praktisch auch in der Südsee.
Wir wohnen auch in der Südsee, genau. Das ist ja, Und hier bei Facebook in den Micro Kitchens hole ich mir das immer. Das ist so, hat relativ wenig Kalorien, also deutlich halb so viel wie irgendwie anderer Scheiß. Und ich finde es sehr, sehr lecker. Fast zu lecker.
Guckst du eigentlich Silicon Valley?
Ja.
Die Serie?
Also ich bin immer ein bisschen hinterher, weil Baby. Und ich würde es so. Wenn, dann mache ich es gerne mit meiner Frau zusammen und Diana hat halt einfach nicht jeden Abend die Körner, um noch was zu gucken oder sowas. Oder manchmal halt dauert es auch einfach ewig, bis das Baby pennt. Also insofern sind wir mal ein bisschen hinterher. Aber ja, ich kenne die Serie. Und ich muss Strafen feststellen, im Vorspann ist noch das alte Facebook-Logo.
Nein.
Ja. Also hier das ist nämlich total unrealistisch. Silicon
Valley. Nee, ich finde die Serie tatsächlich ziemlich gut, weil sie, also ich meine, ich habe natürlich jetzt keinen so intensiven Einblick in die Szene wie du, aber es ist halt wirklich eine Parodie, die, Silicon Valley schon und aufs Korn nimmt, aber sehr, sehr viel realistischer, sage ich mal, oder sehr, sehr viel treffender als zum Beispiel so Dave Eggers mit seinem Motion Circle Ding so, ja.
So, ich muss leider sagen, dass deine Verbindung total scheiße ist. Du bist nämlich immer mal wieder abgehackt.
Nein.
Also wenn auf deiner Seite was fürs Internet machen kannst, dann tu das jetzt vielleicht.
Du, keine Ahnung, nee, ich weiß nicht, was ich hier fürs Internet tun kann.
Kannst du vielleicht hast du eigentlich Kabel da oder hast du WLAN?
Ich habe WLAN, aber ich kann auch nicht ins Kabel, also das ist, der Router steht in einem anderen Raum und
dann einfach mal ein langes, extrem langes Kabel kaufen und das rüberschmeißen für den Podcast. Mache ich auch so.
Okay. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das echt an dem WLAN liegt, weil das ist.
Also das ich habe keine. Ich. Hallo?
Ja?
Kann mir nicht vorstellen, dass das an dem WLAN liegt, weil. Und dann warst du weg. Also insofern hat
ja, ich habe es auch nicht weitergeredet.
Ach so. Hast du okay, wir können es ja mal versuchen. Also Silic, zur Not, liebe Hörer, müsst ihr halt damit leben. Wird es halt leider ein Podcast, in dem ich mehr rede.
Wir sind übrigens mit StudioLink verbunden, nur um das mal hier klarzustellen, ja.
Also hier nicht mit Skype oder so ein Scheiß. Klingt halt, also. Ja, keine Ahnung, was das, hoffentlich wird es jetzt besser. Also Silicon Valley ist, es ist realistisch. Also es ist vor allen Dingen, es ist nicht so dieses, es ist ja auch aus einer ganz anderen Perspektive. Also dieses Circle, ich habe es ja nicht gelesen, aber das war ja immer, das ging ja immer gleich ums große Ganze. Und Silicon Valley ist ja doch sehr stark Kampf im Kleinen. Also das ist ja sozusagen der Alltag so ein bisschen. Und dadurch ist es allein schon viel besser, finde ich, weil das halt nicht so diese großen Fässer aufmacht unbedingt, sondern ich meine so dieses, oh, wir wollen die ganze Welt beherrschen und sowas, darum geht's ja gar nicht bei denen, sondern bei denen geht's ja darum, die Firma am Leben zu erhalten. Und das ist schon ganz spannend auf jeden Fall. Und ich glaube auch durchaus, also man sieht auch so einiges Schnittmaterial ist zum Beispiel an einer Stelle, so was sie gerne mal machen, wenn sie so zwischen, so ich glaube am Anfang der Serie zum Beispiel oder sowas, dann fliegen sie, sind so Luftaufnahmen zu sehen. Und die meisten davon sind hier direkt in Menlo Park, also da sieht man auch den Facebook-Campus, wenn man weiß, wo er ist. Was relativ leicht zu sehen ist, weil es ist eine große freie Fläche drumherum. Und das ist, und Das, das ist schon teilweise ziemlich treffend. Und ich habe irgendwie mal, es ging neulich, ging so ein Posting rum von einem, der darüber, worüber hat der geschrieben? Über Depression oder ich weiß nicht warum. Und bei dem kam dann raus, dass er offensichtlich auch mal bei Silicon Valley mitgeschrieben hat und dass er mal Facebook-Mitarbeiter war oder ist, das weiß ich nicht. Und das ging so rum auf Facebook. Und offensichtlich sind die Autoren hier auch in der Firma oder in den entsprechenden Firmen drin.
Mhm, ja, also man merkt das irgendwie, dass das schon so die Insider-Perspektive ist. Und diese Mechanismen, die da vorgestellt werden, die wirken nicht sehr ausgedacht, sondern so diese Stolperfallen, über die dann sozusagen immer stolpern, wenn sie bei ihren ganzen Verhandlungen und dem Hin und Her und der ganzen Politik in den Firmen und so.
Na, auch die Rhetorik, die da auf die Schippe genommen wird, ja teilweise, und dieses machen sie jetzt ja nicht mehr so, aber in der ersten Staffel so dieses Make the World Better und sowas, das ist ja auch immer so sehr stark da drin. Und das ist, das ist
treffend. Und die Archetypen einfach, glaube ich, so, ne? Ja. Also diese Programmer, so die halt irgendwie so immer so die Mega-Checker sind, so die Hippies und unten halt die Nerds, so.
Genau, so ein bisschen. Und und wenn man Glück hat, landet man bei den Nerds. Also jedenfalls ist das mein persönliches Glück.
Okay.
Ja, aber es ist tatsächlich, es stimmt auch relativ gut so von den, was für Eindrücke man gewinnt. Also so dieses Haus, wo
Buckman, glaube ich. Ja.
Der mit dem Bart, der den Inkubator, Kiffer. Der Kiffer, dem der Inkubator gehört. Genau. Der hat so das Haus, in dem der wohnt, das wirkt auch sehr authentisch und so. Also sie haben da auch durchaus, und dieses neue Büro, was sie jetzt haben, das ist so, das ist kein Büro, also es sieht jetzt nicht 1:1 aus wie irgendwie, aber es ist, ja, so stelle ich mir ein Startup-Büro jetzt vor. So von den Startups, die ich gesehen habe, ein ganz okay ausgestattetes Startup, stelle ich mir exakt so vor. Und das ist natürlich gern mal ein bisschen zugespitzt oder sowas, aber so diese ganzen Hintergründe und die Welt, in der sie sich bewegen, ist erschreckend authentisch. Ja. Ja, apropos, gestern war ja fing ja die Google I.O. an.
Ja.
Im Shoreline Theater. Nicht mehr.
Finde ich interessant, mal so die Nerds nach draußen zu scheuchen. Ne? Das ist ein interessantes Konzept. Guckt mal, Nerds, das ist die Sonne.
Hier in Kalifornien kennt man die Sonne öfter. Man sieht sie, wenn man kurz auf dem Weg vom Shuttlebus zum Büro und dann. Ja. Ja, also die machen das nicht mehr in San Francisco, sondern die machen das jetzt in Mountain View. Ich war auch schon ein paar Mal in diesem Shoreline Theater, das ist direkt quasi auf dem Google Campus. Da war mal das Facebook Sommerfest. Und weil dann so viele Leute.
Die Facebook feiert seine Feste bei Google?
Quasi, ja. Das war sehr lustig, weil.
Finde ich lustig.
Weil es gab ein. Also Facebook, wir haben einen tierischen Stau verursacht, weil irgendwie 5000 Leute da halt hin wollten. Und ich bin mit dem Auto gewesen. Wir haben irgendwie, wir haben 2 Stunden gebraucht für die gesamte Strecke und 1,5 Stunden im Wesentlichen davon quasi auf den letzten 2 Kilometern oder sowas. Und halt, wir haben den kompletten Google Campus dicht gemacht. Und du hast draußen genervte, so wir standen im Stau und draußen außerhalb des Staus hast du genervte Google-Mitarbeiter gesehen. Das war sehr, 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 also so dieses Ganze, weil halt Kolja da, hatten wir ihn noch mit dabei und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war echt anstrengend. Ja, da haben wir, Diana geht da demnächst zu einem Konzert hin ins Shoreland Theater. Ja, und jetzt macht da offensichtlich Google seine Veranstaltung. Ich nehme an, ihnen sind die Hotels zu teuer geworden in San Francisco oder sowas.
Ja, und wie fandst du es?
Durchwachsen. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlt immer so ein bisschen die Struktur bei diesen Google-Veranstaltungen. Ich weiß nicht genau, an wen sich das wendet. Ist das für Endanwender gedacht? Ist das für Entwickler gedacht? Von allem so ein bisschen? So, das ist immer so ein bisschen merkwürdig. Hey, hier ist unsere.
Oder dritte Option an Investoren.
An Investoren wäre auch noch eine Möglichkeit. Stimmt, also es ist halt. Ich glaube, sie wollen es an alle richten und darum machen sie für alle so ein bisschen was und dadurch, finde ich, wirkt es immer so ein bisschen, hä? Wenn sie dann auf der einen Seite ihren neuen Messenger vorstellen und dann 3 Sekunden später ihr neues Blablabla Analytics Backend Framework Scheiß. Und das ist, also diese Messenger-Sache sah solide aus, ja, würde ich sagen.
Messenger war ja auch für Entwickler wichtig, ne? Also weil die, du sollst da ja auch für programmieren, ne? Irgendwie.
Na, noch nicht. Das kommt dann irgendwann mal, wenn dann.
Auch so Spiele sagten sie ja, sollst du zum Beispiel programmieren können dort, oder?
Spiele? Ach so.
Ja, ja. Hatten sie zum Beispiel so gesagt, das war eins der Beispiele, so hier könnt ihr Spiele für entwickeln.
Dann habe ich einen Teil nicht mitbekommen, bin ich mal sehr gespannt, wie, ich bin ja immer, wenn ein Google-Entwickler über Emotionen redet, dann wird mir immer, dann zucke ich ja immer so ein bisschen. Und so ähnlich war es ja auch, das war ja auch so bei diesem, ja, und wir wollen, dass du deine Emotionen besser ausdrücken kannst.
Und ja, das ist halt, weißt du, das ist halt die Sache, also Google, also ich fand das ganz krass bei dieser Keynote, dass Google in ganz, ganz vielen Sachen einfach Trends hinterherläuft. Mhm. Ne? Also es ist ja nicht schlimm und so, das sind ganz offensichtlich auch, sag ich mal, tatsächliche Trends, und einer davon ist halt einfach Emoticon. Das hat Leute überrascht, aber im Endeffekt ist das total abgefahren, was seit irgendwie, keine Ahnung, jetzt mittlerweile 5 oder 6 Jahren halt auf diesem Emoticon.
Du meinst Emoji-Bereich
da.
Ja, das ist ja ein großer Unterschied.
Ja, sorry. Also den Emoji-Bereich, was da halt abgeht, an, aus der Kultur heraus, ja,
ja.
Aus den Teenagern und so weiter und so fort, die da halt das wie wahnsinnig nutzen.
Ich glaube, das ist natürlich alle
was, wo jetzt so Entwickler, genau, was so Entwickler nicht auf dem Schirm haben, und dann musst du halt plötzlich dann aber so 10 Minuten darüber in deiner Keynote reden, weil es halt einfach wichtig ist für die Leute.
Ja, na okay, das ist das eine.
Ich finde das fast niedlich so ein bisschen, ja.
Ich habe ja mittlerweile auch das Gefühl, dass Apple quasi bei jedem Update, okay, beim letzten haben sie es jetzt nicht, bei jedem iOS-Update irgendwie mal so ein paar neue Emojis dazu schiebt. Einfach, weil die sich dann besser, weil dann die Leute schneller die Updates installieren. So, Sicherheit, achso, übrigens, das letzte iOS-Update, was kam hier, 9.3.2 oder was es immer war, alle bitte schön installieren.
Habe ich gemacht.
Da sind ein paar, also da sind ein bisschen so die Änderungen rumgereicht worden, was da so, was sich geändert hat mit 9.3.2. Und unter anderem im WebKit gab es so, jede beliebige Webseite kann Code auf deinem Rechner ausführen. Also so richtig einmal so schön durchgefallen. Also, und in dem Moment, in dem, kann man vielleicht mal dazu sagen, weil ja dann so, naja, wenn der Bug bisher nicht entdeckt worden ist, warum soll ich mich dann jetzt plötzlich drum kümmern? Warum muss es dann jetzt so schnell gehen? Weil in dem Moment, in dem die Leute in den Release-Notes gelesen haben, da gibt es einen Bug im WebKit, mit dem man das und das machen kann, dann fangen sie an, also die bösen Leute, dann fangen sie an, in den Quellcode von WebKit zu gucken und gucken, wo ist denn da mal irgendwie ein Bug gefixt worden, der vielleicht auch was anderes mitgefixt haben könnte, weil das wird natürlich nicht, oder wird probiert, nicht so offensichtlich in diesen, in den entsprechenden Quellcode dann zu machen, wenn so ein Bug gefixt wird. Und dann ist es meistens eine Sache von 2-3 Stunden. Also wenn die bösen, in Anführungsstrichen, wissen, wonach sie suchen müssen, dann geht's ratzfatz mit dem Entdecken dieses Bugs und dann entsprechend eine Ausnutzung dafür, für diesen Bug auszumachen. Und dann kann es sein, dass das wirklich noch am selben Tag irgendwo ausgenutzt wird in the wild, obwohl es vorher jahrelang niemand bemerkt hat. Und insofern ist es in dem Moment, in dem die Katze aus dem Sack ist, muss es immer schnell gehen. Also immer im Zweifelsfall, wenn es ein Security-Update ist, immer schnell mitnehmen.
Habe ich das richtig verstanden, dass dass Google jetzt sein Android so gebaut hat, dass es automatisch Updates einspielt?
Habe ich nicht genau verstanden. Ich habe es gesehen. Aber sie haben sich ja technisch nicht dazu so richtig geäußert, aber Zeit wird
es ja. So ein bisschen, sie meinten halt, sie haben sozusagen immer 2 Images vorgehalten, sodass sie das eine immer updaten können, und sobald du sobald da ein Update reingespielt ist, lädt es dann sozusagen das andere Image.
Also
das geupdatete Image.
Und dann brauchen sie ja quasi noch zu sagen, jetzt noch, alles ist fertig, du brauchst nur noch einmal dein Telefon neu zu starten.
Jein, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, dass es gar nicht mehr notwendig war oder so.
Okay. Nee,
eigentlich muss schon, ne? So ein Image kann man ja nicht einfach so.
Also ich würde sagen.
Fly austauschen.
Einzelne Apps oder sowas oder einzelne Bibliotheken könntest du vielleicht sogar unser Fly austauschen. Wenn es in den Kernel geht, dann wird es problematisch. Keine Ahnung, wie viel sie da machen können. Also,
aber das ist auf jeden Fall, haben sie angekündigt, ne? Das war einer der.
Ja, bin ich mal echt gespannt, wie
sie. Wollten ja eh eine ganze Menge. Wir haben sie ja da angekündigt.
Also was ich jetzt so aus Endanwendersicht erstmal am spannendsten fand, war diese Instant-Apps, diese quasi Apps statt Webseiten. Weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Apps statt Webseiten, was?
Ja,
ach, stimmt, ja, genau. Ach ja, doch, ja, das fand ich auch interessant, ja.
Also du klickst auf den Link und du brauchst keine App mehr zu installieren, sondern Es wird quasi direkt aus dem Play Store diese App installiert, und zwar nur der Teil, der wirklich notwendig ist, um dir diese quasi das jetzt anzuzeigen, was du jetzt gerade genau sehen wolltest. Und das führt dann dazu, dass, und das geht dann in zumindest den gezeigten Beispielen sehr, sehr, sehr schnell. Und es
genau, das wollte ich nämlich gerade nochmal sagen, weil ich glaube nämlich, die hatten das ja zum Beispiel, was nicht irgendwie, glaube ich, irgendein Video abgespielt hat, ja. Und da ist es doch bestimmt so, dass da die App sowieso nur auf den Videoplayer, auf die Video-API vom Betriebssystem zugreift. Na klar. Ja. Und der Rest ist halt nur drumrum. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es aber eher nicht der Standardfall ist, ja, dass du halt sozusagen den Großteil der Bibliotheken eh schon auf dem Telefon hast und dann nur noch irgendwie
sind die meisten einen
schönen
Fälle.
Rahmen dazu laden musst, oder?
Das ist sehr, sehr häufig so. Das ist, okay. Also das ist ja auch, es gibt ja auch unter Android, die haben ja sozusagen, da ist ja eigentlich dieser sehr andere Ansatz als bei iOS. Bei iOS ist es so, du hast diese eine große App und die ist alles. Bei Android hast du diese theoretisch diese Activities. Das heißt, dass jeder Screen ist sozusagen fast, also es ist jetzt zum einen flache ich es jetzt ab, zum anderen weiß ich selber nicht, gar nicht gerade so genau Bescheid, aber jetzt mal ein bisschen flach formuliert. Jeder Activity ist sozusagen ihre eigene kleine App, die komplett unabhängig von dem anderen Zeug laufen könnte. Und das hat theoretisch gigantisches Potenzial, hat das aber in meiner Praxis nie ausleben können, weil halt alle nach diesem App-Paradigma entwickelt haben, weil iOS da so dominant war. Und in dem Fall, wenn sie das jetzt vielleicht hinkriegen, dass sie tatsächlich nur genau diese eine Activity mit allen Abhängigkeiten runterladen, dann könnte das genau, also könnte das exakt das sein, was sozusagen ihnen mal einen Vorteil macht mit diesem ganzen Activity-Ansatz. Wäre auf jeden Fall spannend. Also es ist was, wo ich wette, dass Apple da jetzt keine schnelle Antwort drauf hat. Ich finde es eine gute Sache, weil so dieses, warum gibt es diese Web-Apps überhaupt noch? Genau, weil Apps zu installieren eigentlich zu kompliziert ist, und da sparst du diesen Teil mit. Finde ich einen schönen Ansatz. Und und was du gerade meintest, 90%, wahrscheinlich mehr der Apps da draußen sind genauso aufgebaut. Du hast im Wesentlichen View, du packst da irgendwo ein paar Videos rein, greifst dafür auf die Video-API zu. Du wärst dumm, wenn du es nicht tun würdest, weil die Video-API, die mitgeliefert wird, ist sehr, sehr gut. Die ist Hardware beschleunigt, die ist verbraucht nicht so viel Strom. Das kannst du gar nicht selber machen in der Qualität oder nur sehr, sehr schwer. Und dann zeigt so ein bisschen Text an, ein bisschen Maps, und in dem Fall haben sie ja immer den Einkaufsprozess gezeigt. Dann ist da halt noch irgendwo ein Zahlprozess drin. Und das ist in der Website schnell geladen, warum soll das in der App nicht schnell geladen sein? Also das ist bloß halt, dass die APIs besser sind. Und die letzten Jahre haben sie immer probiert, quasi ihre Android-API ins Web zu bringen, also das Web mehr aussehen zu lassen wie Android. Und offensichtlich haben sie jetzt gesagt, nee, machen wir es genau umgekehrt, wir bringen Android ins Web rein. Und klingt mir nach einem schlauen Schachzug. Könnte klappen.
Was ich noch interessant finde, also ich glaube, dass die Anreizsysteme dem nicht ganz dem etwas entgegenwirken.
Warum?
Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie Facebook Twitter verlinkt und Twitter wiederum Facebook, dann ist das, ich sag mal so, es wird zwar gemacht, ja, man kann halt aus Facebook nach Twitter linken, aber es wird so inkomfortabel, und zwar von beiden Seiten aus, so unkomfortabel wie möglich gemacht, ja. Mhm. Nämlich, dass, weil beide Dienste wollen unbedingt, dass du eben nicht einfach auf irgendwelche Inhalte zugreifst, sondern dass du am besten halt Nutzer bist und dass du registrierter Nutzer bist und so weiter und so fort.
Ja.
Und das Gleiche gilt, glaube ich, für die App-Infrastruktur, dass du halt, wenn du eine App betreibst, ja, dann hast du ein sehr, sehr großes Interesse, dass die Leute sich diese scheiß App auch installieren. Und wenn du den Leuten Zugriff auf Inhalte, die in deiner App stattfinden, gibst, ohne dass die Leute sich die Apps installieren müssen, dann verliert die Motivation, die App zu installieren, dann verliert sich die Motivation, die App zu installieren. Und das ist ein Anreizsystem, das du halt eigentlich gar nicht haben möchtest als Betreiber von einem Dienst oder Service, der so eine App
bereitstellt. Na, das hängt immer davon ab. Also zum einen, also was sie ja gemacht haben, war ja bei Shops. Und für Shops könnte das gigantisch sein, weil dein, also so ein Shop, der hat im Zweifelsfall Zugriff auf dein Adressbuch und kann deine Adresse automatisch eintragen. In dem Fall haben sie als ganz großes Beispiel Google Pay, also dass du darüber dann bezahlen kannst, direkt keine Kreditkarten eingeben musst. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Hindernis beim Online-Einkaufen, gerade beim mobilen Einkaufen. Jetzt muss ich schon wieder diese scheiß Kreditkartennummer eintippen. Und darum sowas wie Google Pay zu haben und dann halt zu sagen, du, also was ist denn die Alternative bei so einem Shopsystem? Du könntest eine Webseite zeigen, könntest den User durch eine unkomfortable Webseite schicken, ihn dann am Ende dazu zwingen, seine Kreditkartennummer einzubringen, und du könntest oben so ein Banner einblenden, wo drin steht, installier doch unsere App, ist auch ganz toll, dauert nur 20 Minuten. Und dann diese Möglichkeit zu haben, eben so eine Minimal-App anzuzeigen, und nachdem der Kaufprozess abgeschlossen ist oder in dem Moment, in dem der User was in den Warenkorb packt oder sowas, bin ich bereit zu wetten, werden tausende Produktmanager jetzt sich schon überlegen, wie sie dann den User dazu bringen, dann doch noch die vollständige App zu installieren. Aber ich glaube, das könnte, also es ist halt wie eine Webseite. Ist halt wie eine Webseite mit ein bisschen mehr Komfort, was sie da jetzt gerade gebaut haben. Ich glaube, das könnte funktionieren für bestimmte Anwendungen. Facebook jetzt sicherlich nicht oder vermutlich eher nicht, wobei, wer weiß. Aber gerade auch so für Social Networks, nehmen wir mal an, zum Beispiel, du kriegst halt irgendwie, du willst dein neues Social Network etablieren, und dann erlaubst du eben, ja, dann schick doch, also ich habe den tollen Bilderdienst und dann kannst du schon mal eine Nachricht an jemand anders schicken. Und dann geht schon mal sozusagen, dann kriegst du irgendwie per SMS oder per über einen anderen Dienst, kriegst du quasi einen Link. Und wenn du den Link anklickst, dann kannst du schon mal anonym sozusagen die App ausprobieren, so ein bisschen. Ohne dass du sie jemals installiert hast, ohne überhaupt zu wissen, wie die heißt. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich geil abgeht.
Ja, also ich meine, so für einen neuen Dienst ist das ja auch irgendwie ganz geil. Da willst du ja, dass die Leute mitbekommen, dass es da einen Dienst gibt und dass die möglichst ein gutes User Experience haben. Aber bei Facebook und Twitter, ne, das ist so lustig.
Ja.
Katrin Passek, ja, die syndiziert alle ihre Tweets in Facebook rein. Ja?
Okay.
Machen ja viele Leute. Mhm. Ich habe das mal auch mal irgendwann gemacht, habe ich dann gelassen, weil ich dachte so, nee, das ist irgendwie scheiße. Und dann hatte sie letztens ein Tweet verlinkt, auf Twitter hatte sie einen Tweet verlinkt, das geht ja auch, ne, dass man halt so einen Tweet zitiert. Und in diesem Tweet war aber ein Facebook-Post, ne? Das heißt, mit anderen Worten, ich habe dann auf Facebook Katrins Tweet gesehen, der einen Link enthielt, der wiederum auf Twitter ging. Und dann war ich dann sozusagen auf Twitter und dort war dann halt ein Tweet, der dann wiederum auf Facebook gelinkt hat. Also ich musste mich da so klack, klick, klick, klick,
Also sozusagen die Social Network Inception.
Es ist echt absolut, das war Social Network Inception. Oh, nee.
Ja.
Das war sehr schlimm.
Großer
Schlag. Ein traumatisches Social Media Erlebnis.
Ja, aber auch aber zu dem, was du sagtest, so ja, die Großen, die wollen natürlich, klar, also tendenziell nicht, aber du musst im Hinterkopf behalten, auch die Großen wollen immer mal wieder neue Programme und irgendwas Neues launchen. Und zu Facebook gehört halt Instagram dazu, und Instagram will halt hin wieder mal Boomerang launchen, diese App da zum Videoloops machen. Und insofern, auch große Firmen haben das Problem, dass sie manchmal Apps auf die Geräte der User bringen müssen. Also das ist da sind sie auch nicht, sind sie durchaus auch in der gleichen Situation wie die Kleinen, bloß halt ein bisschen größer. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz gut wird. Ansonsten, was ich ganz spannend fand noch, war diese ganze VR-Sache, die sie da machen.
Ja.
Also das ist ja im Wesentlichen so wie so ein Gear VR. Hast einen Plastikbehälter, steckst dein Telefon rein und dann kannst du damit VR machen. Haben noch diesen kleinen, billigen, einfachen, aber offensichtlich ganz cleveren Controller dazu gepackt. Wobei, wie clever der ist, müssen wir erstmal sehen. Aber auf jeden Fall, was ich an dem Ansatz praktisch finde, das ist relativ billig. Das können sich die Leute auch leisten. Das ist ja bei diesen ganzen anderen Dingen im Augenblick ist das ja echt, also außer eben Gear VR, wenn du ein Samsung-Telefon hast, dann kaufst du ja noch dieses Gear VR dazu, das kostet irgendwie $100 oder sowas, und das ist auch ganz cool, das ist echt ganz cool. Brauchst allerdings immer noch einen externen Controller, kommst nicht drum herum. Weil mit diesem eingebauten, das ist nur so Mittel. Und das macht dir ja alles einen ganz hübschen Eindruck und durchdachten.
Hast du eigentlich die neue Oculus schon mal getestet?
Ja, die habe ich schon vor Ewigkeiten mal. Da habe ich mal mit, da durfte ich noch nicht drüber reden. Habe ich die mal, als meine Eltern hier waren, letztes Jahr im Oktober, da habe ich denen mal eine Demo mit dem Prototypen organisiert. Das war sehr, sehr geil. Das war echt geil. Das war.
Holst du dir so ein Ding?
Nee, weil. Also, ich bräuchte halt einen Rechner. Du brauchst einen guten Rechner dafür, damit das Spaß macht. Du brauchst
also mindestens 1.500
Dollar. Dann brauchst du das eigentliche Ding, das kostet nochmal 1.000 Dollar. Dann brauchst du einen Schreibtisch dafür und einen Bereich, in dem du das Ganze machen kannst, weil bei uns die ganze Wohnung ist ja babyproof, weil wenn irgendwo ein Kabel raushängt, kannst du dir sicher sein, dass mein Sohn hinstürmt und es runterruppt. Insofern muss das irgendwo, und ich habe einfach nicht die Infrastruktur dafür, um das zu machen. Und ehrlich gesagt, ich bin auch nicht der Spieler, ich glaube nicht, dass ich am Ende dann genug Zeit, um das zu rechtfertigen, da reinstecken würde.
Aber du wirst bestimmt so ein entsprechendes soziales Umfeld haben, dass du es jederzeit irgendwie nutzen kannst, wenn
bestimmt.
Du irgendwie zum Nachbarn gehst oder so. In San Francisco ist das dann, glaube ich, so, ne?
Ja, was könnte durchaus, also ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die so ein Ding haben und sowas, wo ich mir das mal ausleihen könnte und sowas. Und auch wenn ich irgendwelche, wenn ich mal irgendwie, also ich habe so ein Gear VR, das hat jeder Facebook-Mitarbeiter bekommen. Okay. Und allerdings nicht das passende Telefon dazu, und dann musste ich mir mal ein Telefon ausleihen und dann machte jemand so eine Schublade auf, ja, nimm dir eins.
Oh, Samsung-Telefone, hatten wir doch da hinten noch so einen Stapel.
Der hat wirklich so die ganze, der hat einmal so hingelegt, die ganze, alle Generationen vom Galaxy S, vom ersten an bis zum, und so. Also der arbeitet auch, also der braucht das auch für seinen Job und sowas, das ist schon alles okay, aber ja, das ist halt, das ist schon ganz spannend.
Läuft.
Läuft, ja. Konnte ich mir dann für ein paar Wochen so ein Telefon ausleihen, das mal ausprobieren.
Ach, ich will das auch mal alles ausprobieren. Ich habe bisher nur Schrott ausprobiert, leider, was diese Sachen angeht. Aber ganz kurz, ich fand halt interessant jetzt bei der Google I.O., wie das Google halt so vielen Trends halt nachläuft, wie ich schon vorhin meinte. Ne? Also das VR-Ding ist halt so eine Sache, das, wo wir vorher drüber geredet haben, war ja auch so. Und also angefangen haben sie ja eigentlich mit einem Echo. Ne, also des Amazon-Produkts, das momentan
Stimmt.
so überraschend gut angelaufen ist.
Da habe ich eine Bitte, können wir nicht in eines dieser Dinger einfach mal eine Blumenvase draus machen, damit ich da nicht massenhaft von diesen Röhren in meiner Wohnung rumstehen haben muss?
Genau. Eine Blumenvase,
ja, ja.
Das ist schön. Viele Leute haben gesagt, es sieht aus wie so ein Duftspender.
Ja, das fand ich, das habe ich auch gelesen und muss ich sofort sagen, ja, das war's dran.
Ja, das stimmt schon. Ja, also, aber das finde ich interessant. Also dieses Echo ist ja so ein totales Überraschungsding. Ne? Also wir reden ja jetzt irgendwie schon seit vielen, vielen Jahren vom IoT und wie vernetzen wir unser Home und Home Automation und worüber soll das gehen? Und dann waren eigentlich die ganzen Visionen, ging immer davon aus, das machst du über dein Telefon. Dein Telefon ist dein Hub, über den du dann dein Home steuerst, ja. Mhm. Und dann kommt plötzlich dann irgendwie Amazon vorbei und hat dann einfach dieses Echo hingestellt, das eigentlich nur dafür da sein sollte, erst einmal damit du, also so halt so wie Amazon-Produkte halt immer sind, die sind dafür da, dass du irgendwelche Dinge über das Internet bestellst.
Dass du mehr Amazon-Produkte kaufst.
Mehr Amazon, ja, im Endeffekt ist es so, ne? Und aber hat dann wohl irgendwie doch relativ gut auf eine API, wo du dann halt verschiedene Sachen ranbauen kannst und irgendwie ist das dann so der große Hit bei Home-Automation-Geschichten geworden, so unter anderem. Ne?
Ja, na, die haben, naja, das ist, also ein Versehen ist das nicht. Das ist, also die, ich habe mir jetzt so ein Amazon, die haben ja, es gibt ja diese Dash-Buttons, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, vom Konzept her, ja.
Also diese Buttons, die dann für dich neue Sachen bestellen, davon haben sie jetzt vorgestellt sozusagen eine Entwicklerversion, wie ich schon immer haben wollte, wo ich gesagt habe, hey, ihr könntet das gleiche Ding ruhig für 20 Dollar verkaufen, aber dann halt nicht so, dass ich darüber ein Produkt bestellen muss, sondern dass ich damit beliebige Sachen machen kann. Und genau das ist das. So AWS, Internet of Things, und er hat dann eben 20 Dollar gekostet und dann habe ich mir einen bestellt, weil ich ja vorher gesagt habe, dass ich das dann auf jeden Fall mache, also muss ich jetzt auch machen. Und dann habe ich mal so dieses Ganze da bei Amazon überhaupt, die haben ja so dieses S3 und Cloud Computing und wie sie nicht alle heißen, also diese ganzen Systeme. Und da gibt es ein ziemlich ausgefeiltes Internet of Things, bla bla bla. Und ich wette, dass da auch, dass das auch ist, wo dieses Echo mit reingeht. Also die sind sich da schon der Tatsache, also die bauen da was auf. Punkt.
Ja, ja, ja. Und aber das fand ich interessant, weil ich glaube, die hatte vorher, die hatte eigentlich keinen auf dem Schirm und vor allem hatte niemand auf dem Schirm, dass Amazon mal ein Produkt bauen würde, das irgendwie konsumerfreundlich und Erfolg sein würde.
Da ist was Wahres. Naja, der Kindle ist ja auch sehr erfolgreich. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als super consumer-friendly bezeichnen, aber er ist sehr erfolgreich und er ist ja auch eigentlich, ja, ist eigentlich ein gutes Produkt oder sogar ein sehr gutes Produkt. Und so in diesem ganzen Backend-Bereich, da war ja Amazon schon immer für eine Überraschung gut. Also ich meine so dieses ganze S3 und dieses ganze Cloud-Computing-Geraffel, so dieses wir machen mal aus allem, was wir intern brauchen, machen wir auch einen Service, den man nach draußen hin kaufen kann, das hat ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Und ja, stimmt, ja. Das Gleiche jetzt nochmal, dass wir jetzt das versuchen, das Gleiche nochmal mit Internet of Things zu replizieren, ist eigentlich gar nicht so weit weg, wenn man mal drüber nachdenkt. Also ist eigentlich total naheliegend. Insofern, was ich aber sagen muss, zu diesem ganzen Cloud-Geraffel von Amazon, das ist so unfassbar unintuitiv und scheiße kompliziert zu bedienen aus Entwicklersicht. Ich wollte neulich mal einfach ein Backup machen von was und hab halt Amazon habe ich, bla bla bla, und wollte einfach nur einen User anlegen, um dann, weil ich nicht mit meinen Hauptcredentials auf irgendeinen Drittserver drauf packen wollte, wo ich nicht weiß, was damit passiert. Und irgendwann habe ich es aufgegeben und habe das Gleiche dann noch probiert, mit dem entsprechenden Google-Service zu machen, weil das User-Interface so kacke ist, wirklich so unfassbar scheiße. Also auf so vielen Ebenen. Also man hat das Gefühl, sie würden versuchen, und das ist bei diesem Internet of Things genau das Gleiche. Das ist so unfassbar unübersichtlich gemacht. Also irgendwie habe ich, als er mir den Button eingerichtet hat, hat er mir auch automatisch ein Skript eingerichtet, wo ich das mal ausprobieren konnte. Dann konnte ich sehen, dass es geht. Und dann wollte ich gestern mich hinsetzen und quasi die Funktionalität meines Buttons ein bisschen verändern. Und dann habe ich dieses Skript da auf der Seite nicht wiedergefunden. Und ich weiß nicht, wo das ist. Das ist echt unfassbar. Also es ist so kompliziert, du kannst auch nichts umbenennen und die Buttons haben, der Button hat jetzt irgendeinen total scheißen Namen, weil den hat er halt per Default, aber den kann man auch nicht ändern und so. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, was die da machen, aber wenn die Leute, die da das Frontend für das Backend machen, wenn die auch im Amazon Store arbeiten würdest, dann wäre es unmöglich, was bei Amazon zu kaufen.
Okay.
Ja, okay. Bisschen jetzt darüber gerantet.
Okay.
Aber ist trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Und warum sollten sie es nicht auch mit Internet of Things nochmal wiederholen?
Genau. Und also das ist auch so eine Sache, da hat man eigentlich auch gedacht, als ich dann das erste Mal davon gelesen habe, dass dieser Echo so ein Erfolg ist, habe ich mir gedacht, so das ist doch eigentlich, sowas müsste doch eigentlich Google machen. Ja? Und eine andere Sache, wo ich mir die ganze Zeit immer gedacht habe, nicht, ist halt Messaging. Ne? Also Messenger sind ja jetzt nicht erst seit gestern total mega erfolgreich, sondern irgendwie seit auch Jahren oder so, wo dann einfach klar wurde, dieses Working-Ding scheint für viele Leute gar nicht so die Lösung zu sein, sondern gerade dass die sich dann lieber in so, sag ich mal, geschlossene Zirkel von Messaging einbegeben. Also dieser Erfolg von WhatsApp, ja.
Du bist leider immer wieder abgehackt, muss ich sagen. Du bist immer wieder zwischendurch abgehackt. Ja, kannst ja, also ich wollte es dir einfach nur sagen. Zu dem Messenger, also was mir da aufgefallen
ist. Ich war noch zu Ende, ja? Ich war noch nicht fertig.
Okay.
Ich meine, Facebook hat das ja sehr schnell irgendwie seinen eigenen
das
Messenger.
Das bringt nicht so irre viel, wenn du noch fertig redest, wenn man nicht hören kann, was du sagst.
Ah, okay. Das ist so schlimm.
Also es fehlt tatsächlich ein Drittel, würde ich sagen, von dem, was du sagst gerade.
Das ist natürlich echt scheiße.
Ja. Okay, dann vielleicht...
Ich weiß nicht, was ich da tun kann.
Vielleicht mal noch ein paar Programme auf deiner Seite beenden, die eventuell Rechenzeit brauchen.
Ich habe schon echt einiges beendet, aber ich mache hier nochmal mehr weg.
So, ich kann ja... Also was mir aufgefallen ist zu dieser ganzen, wo du jetzt gerade diese Messaging-Strategie erwähnst, was wir gestern da gesehen haben, ist, glaube ich, auch das Ende von Google+. Es war ja gar nicht mehr unbedingt die Messaging-Strategie, sondern Google hat ja diesen Ansatz gefahren, wir integrieren jetzt alles in Google+. Wir machen alles Google+. Und du brauchst für alles einen Google+-Account. Und warst damit in diesem Universum drin. Und Das haben sie gemacht, auch weil sie hinterhergerannt sind, weil sie gesehen haben, bei Facebook ist das, du brauchst für alles deinen Facebook-Account. Hat sich Facebook aber in der Zwischenzeit massiv weiterentwickelt. WhatsApp brauchst du keinen Facebook-Account für. Messenger brauchst du keinen Facebook-Account mehr. Instagram brauchtest du, glaube ich, brauchtest du noch nie einen Facebook-Account für. Also kannst alle möglichen Facebook-Dienste nutzen, ohne einen Facebook-Account zu haben. Und das haben sie jetzt sozusagen, das haben sie jetzt aufgegeben bei Google. Sie haben jetzt gesagt, okay, du kannst diesen Messenger, den kannst du, haben sie angekündigt, das war so ein bisschen leise, aber nur über deine Telefonnummer. Also du heißt, brauchst keinen Google Plus Account, brauchst keinen Google irgendwas Account. Ich gehe davon aus, das wird bei dieser Videolösung auch dasselbe sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, was sie jetzt gerade machen, ist einfach die Teile, die sie in Google Plus drinne, schon gar nicht, also Hangouts zum Beispiel, ist ja wohl gar nicht schlecht. Ich habe es nie genutzt, weil der Videochat-Dienst von Hangouts soll wohl super sein, tatsächlich von der Qualität her. Und auch diese Chat-Lösung ist wohl eigentlich ganz gut und gut in Android integriert und sowas, aber du brauchst halt diesen ganzen Google-Apparat da hinten dran. Und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt einfach diesen Code, den sie dafür schon haben, kopieren und dann halt in eigenständige Apps kopieren und jetzt hoffen, dass sie darüber besser werden können. Dass sie jetzt darüber den Anschluss wieder gewinnen können. Also das ist ein ganz schöner Aufholkampf, den sie ja gerade machen. So, bist du noch da? Nee, jetzt ist er offensichtlich ganz weg. Ach nee, ach je. Ah. So. Oh, Tatsache. Drücke ich mal Call. Ja, also das ist, okay, so.
Hallo?
Ja. Hat man zwischendurch versehentlich aufgelegt oder was war das?
Ja, ich dachte, dieser Studio-Link geht nur über die Webseite und deswegen dachte ich, könnte ich das Studio-Link-Standalone-Programm schließen.
Ah, nein.
Das wäre nur der Launcher für die Webseite, aber das ist anscheinend, geht da tatsächlich der Socket drüber.
Die Webseite von Studio-Link ist nur das Interface, nur die Knöpfe, der Rest ist alles in der App drin. Könntest du in so einer Webseite gar nicht. Ja. Und also ich habe gerade darüber erzählt, dass das das Ende von Google Plus jetzt sozusagen war, weil jetzt nämlich alles sozusagen, was vorher alles in Google Plus integriert wurde, jetzt nach und nach wieder rausgeholt wird.
Ja. Das ist auch echt die bessere Strategie und das hat ja Facebook viel, viel früher gerafft. Ja?
Genau.
Also zu sagen, wir müssen eigentlich weg von dem monolithischen Service hin zu einzelnen Apps. Und Google ist da komplett in die falsche Richtung gerannt.
Naja, du brauchst beides.
Das ist so absurd.
Du brauchst beides. Du brauchst natürlich, ich meine, am Ende des Tages ist natürlich geil, wenn du dich dann bei Instagram eben doch mit deinem Facebook-Account einloggen kannst. Aber dass du eben zwangsläufig einen brauchst, das willst du halt nicht haben. Und dass da am Ende, das ist ja praktisch.
Dass du nicht alles in einer App nutzt halt vor allem, ja.
Genau. Dass du nicht alles in einer App machst und sowas. Also das ist, da muss jetzt Google einiges aufholen. Bin gespannt, ob sie es schaffen. Genau.
Also das fand ich jetzt interessant, dass sie da jetzt aufgeholt haben, dass sie jetzt irgendwie mit Allo halt jetzt auch einen Messenger endlich haben. Ja, also das war einfach...
Na, sie hatten ja Hangouts, das hat bloß keiner genutzt.
Ja, genau. Aber
oder jedenfalls wir.
Nicht als Messenger, es war auch kein Messenger einfach. Es war
doch, Messenger...
So ein Kommunikationsklumpatsch.
Ach so, ja, naja, ich meine, Messenger, also der Facebook-Messenger, der kann ja mittlerweile auch telefonieren und Videotelefonie und alles machen. Also das ist ja steckt ja mittlerweile fast in allen drin, aber musste halt nicht.
Ja.
Wissen viele Leute
was. Irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es wirklich auch einfach nur das Branding oder ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie Hangouts nie als einen tatsächlichen Messenger wahrgenommen.
Ich auch nicht, weil es den nicht auf dem Desktop gab. Ich glaube, unter Android ist quasi die Standard-SMS-App ist einfach mittlerweile Hangouts. Wenn du Hangouts installierst, hast du keine normale, also du machst. Und so, also sie wollten sowas wie iMessage haben quasi. So diese Totalintegration. Das hat ja Apple ganz gut gemacht, hier dieses, oh, wir haben das einfach, hey, du hast es gar nicht gemerkt, aber die 99% der Nachrichten, die du über iMessage verschickst, sind gar keine SMS mehr.
Sie baden gerade ihre Hände darin.
Sie wollen keine Messenger, sie schreiben mir das gerade über einen Messenger. Ja, genau. Und das wollte Google dann auch irgendwie ein bisschen kopieren. Aber ja, mit mäßigem Erfolg, erstaunlicherweise.
Ja, mal gucken, wie das bei Allo wird. Ne? Also das ist natürlich auch echt sehr schwer, jetzt irgendwie wieder ein neues Produkt zu...
Also richtig überzeugt hat mich das nicht, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich wird es vorinstalliert sein auf allen Android-Geräten natürlich.
Auf allen neuen Android-Geräten, das heißt, es wird ungefähr 3 Jahre dauern, bis es halbwegs auch jeder hat.
Ja, stimmt, das dauert ja auch immer so lange. Was haben sie noch geklaut?
Was waren noch? Ja, halt ihre nächste Android-Version vorgestellt. So ein bisschen, das war ja auch schon klar, dass die demnächst kommen wird. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Nee.
Neue Hardware gab es nicht. Ich habe mir gestern dann mal so einen Chromecast bestellt. Hatte ja ein bisschen gehofft, dass ein neuer kommt, aber kam kein neuer. Also werde ich den jetzt mal kaufen, den bestehenden. Und ja, irgendwie durchwachsen. Ein paar ganz gute Ansätze dabei. Ich finde ja gerade diese Videotelefonie-App, die macht ja den Eindruck, als ob sie durchaus auch gut sein könnte. Also schön einfach. Ich finde ja zum Beispiel Skype. Ich könnte mich ja immer nur über Skype aufregen. Skype ist eigentlich so, die waren die ersten überhaupt. Die hatten den Messenger. Also Videotelefonie. Und dann haben sie es nie geschafft, den irgendwie zu aktualisieren. Also zu aktualisieren im Sinne von, den mal auf den Stand der Zeit zu bringen. Und ich lösche auf meinem iPhone.
Die sind von Microsoft gekauft worden wahrscheinlich.
Schon vorher. Die sind ja von eBay gekauft worden. Ich glaube, spätestens da ging es bergab. Das war damals halt. Und zum Beispiel ist das auf dem iPhone, der einzige Grund, warum ich Skype auf dem iPhone nicht auf dem Homescreen habe, ist, weil Skype mir Geburtstagsbenachrichtigungen schickt, die man nicht abschalten kann. Man wird dran erinnert an einen Geburtstag seines Skype-Kontakts. Und ich habe auf dem Desktop kannst du es ausschalten, auf dem iPhone nicht. Hab keine Ahnung, also irgendein Produktmanager bei Microsoft wird da sagen, ja, das ist jedes Mal, wenn wir das machen, starten die Leute die Skype-App, weil, also wahrscheinlich ist die Idee irgendwie, dass du doch deine Freunde mal wieder anrufen, bla bla bla. Aber ich habe in Skype keine Freunde. Ich habe da ich habe da auch viele Arbeitskollegen von ganz, ganz früher. Ich habe da irgendeinen Anwalt, mit dem ich mal vor 5 Jahren für 4 Minuten ein Gespräch hatte. Und jetzt werde ich seitdem an seinen Geburtstag erinnert, per Push-Notification. Und ich könnte da jetzt mal durchgehen, meine ganzen Kontakte löschen, aber dieses System ist, das ist so wie so eine Chat-App 1997, einfach nicht auf den Stand der Zeit gebracht. Das ist echt krass.
Das ist grauenhaft, das ist grausam auch. Also es ist einfach vom Usability vergessen, es ist einfach grausam.
Ja, aber die Technologie dahinter war jahrelang sehr, sehr gut. Diese Video die und sowas, die konnten das richtig, richtig gut. Aber haben halt, Naja, so, das ist also, Skype muss ich immer nutzen, wenn ich mit meiner Tante telefonieren will. Die hat nämlich kein FaceTime. Jetzt könntest du FaceTime haben. Jetzt bringe ich dir mal nächstes Mal bei, wie sie FaceTime einrichtet. Aber mir ist das aufgefallen, dass Messages, also hier auf dem Mac, die App, die hat ja auch noch so einen halben Chat-Client da drin. Beziehungsweise, was heißt einen halben? Einen vollständigen. Da ist ja dann irgendwie, ist mir aufgefallen, dass, hey, ich habe da noch einen Button, um mich bei Jabber einzuloggen. Dann habe ich so Jabber und blub, ging so diese Kontaktliste auf, wie Anu dazu mal. Echt? Und ja, das ist alles noch da.
Ich hab auch noch einen Jabber-Client, fällt mir ein. Das ist, wo du sagst, ich habe den, glaube ich, seit irgendwie 3 Jahren nicht mehr gestartet.
Ja, man kann, also mit dem von Apple,
Adium.
Mit dem kann man auch noch Videotelefonie machen und alles. Also es ist. Hoffentlich machen sie das einmal mit der nächsten macOS-Version raus. Ja. Ich habe im Bett gelegen und habe nachgedacht, was wird Apple als nächstes rausbringen. Mache ich nicht jede Nacht. Manchmal denke ich auch über andere Dinge nach, aber in dem Fall war es halt so. Ich möchte eine Bold Prediction unterbringen. Ich weiß nicht, ob es. Natürlich, man weiß nie, ob es in die Tat umgesetzt wird. Ich halte es aber für realistisch, dass sie in die Tat umgesetzt wird. Es ist was bisher meines Wissens nach niemand auf dem Schirm hat. Ich finde es total naheliegend und alle hätten es schon seit Jahren machen können, aber niemand hat es gemacht und ich hoffe, dass Apple es dieses Jahr machen wird. Und zwar, es sind ja Fotos geleakt vom iPhone 7.
Habe ich nicht gesehen.
Also nicht vom iPhone 7, sondern quasi wieder diese Hüllenbeschreibung. Also für Hüllenhersteller ist die Beschreibung aufgetaucht, wie eine Hülle auszusehen hat, wo Aussparungen sein müssen, bla bla bla, so diese ganzen Sachen halt. Wo dann weiß, das ist quasi das Gegenstück zu dem entsprechenden iPhone. Und das war quasi zum iPhone 7 Plus, also zu der großen Variante war das Ganze. Und da waren auf der Rückseite dieses Telefons, waren so runde Kontakte. Genauso wie sie beim iPad Pro jetzt für die Tastatur da sind.
Mhm.
Weißt du, das iPad Pro hat ja an der Seite, kannst du dann so eine Tastatur ankleppen, wie eigentlich auch beim Surface, wie bei allen. Und dann brauchst du nicht irgendwie das per Bluetooth zu machen, sondern das wird angeschlossen, kriegt darüber seinen Strom und kriegt dann auch USB da drin. Und das haben die auf der Rückseite gemacht. Und gab es da so ein paar Leute, die so, hä, wer würde denn eine Tastatur auf die Rückseite, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich glaube, das Ding wird sein, das wird für Hüllen sein. Und zwar, dass du einfach eine Hülle, also es gibt ja diese Akkuhülle von Apple jetzt schon, die ja furchtbar ist, wenn du mich fragst.
Ja.
Und das kannst natürlich...
Das Handy, ne?
Ja. Genau, und das kannst du ja wesentlich eleganter machen, wenn du einfach dein Telefon, also wenn sozusagen, wenn der Kontakt auf der Rückseite ist und nicht irgendwie so ein Lightning-Port oder sowas, sondern wenn das einfach so ein paar Kontakte sind und dann legst du es so rein und dann ist das angeschlossen und wird automatisch mitgeladen, wenn du das Telefon lädst und wird automatisch, ist ja eigentlich so, wie man sich so ein Akku-Pack will, vorstellt. Aber meine Theorie geht noch weiter. Meine Theorie ist nämlich erstens, dass sie nicht nur diese Kontaktpunkte da drin haben, sondern dass da auch noch Magnete drin sind, weil Apple ist gut in Magneten. Und damit könntest du dann sowas machen, wie zum Beispiel, also was mein persönlicher Traum wäre, wäre eine Autohalterung fürs iPhone. Weil im Augenblick habe ich da so ein Clipper drin, wo man das dann so ein bisschen reinfriemeln muss und dann muss ich das Kabel reinstecken, weil wenn ich im Auto mein Telefon anstecke, dann mache ich es eigentlich nur, um mich navigieren zu lassen. Und beim Navigieren will man eigentlich immer sein Telefon auch gleichzeitig laden, weil ansonsten ist der Akku gleich leer. Und darum muss man da schon ein paar Sekunden rumfriemeln. Meine Idee ist jetzt, Apple baut zusätzlich zu diesen drei Kontakten noch ein Magnet da hinten ein. Das heißt, du machst dir im Wesentlichen, was du dir in deinem Auto installierst, ist so eine Platte. Da hältst du das iPhone gegen, dann wird es per Magnet rangezogen. Und automatisch, in dem Moment, in dem es per Magnet rangezogen wird, wird dann auch der Kontakt hergestellt, das Telefon wird geladen. Und bei entsprechenden Autos kann man dann auch meinetwegen, dass es dann auch gleich noch übers die Lautsprecher, die Musik geht und sowas, dieses ganze Zeug. Und wenn du wieder aussteigst aus dem Auto, nimmst dein Telefon von der Wand und alles ist gut.
Ja, Apple Car ist ja so, wie haben sie ja schon als Kit vorgestellt, als Software, als Developer-Kit, ne?
Ja, aber das gibt's ja auch schon eine Weile, aber das ist ja auch per, also da gibt's eine Variante, die erste Version war nur per Kabel und dann haben sie irgendwann mal per WLAN, aber dann hast du wieder das Problem, dass es nicht geladen wird die ganze Zeit über. Und so dieses, hey, ich hänge hier mein Telefon einfach dran, das ist doch total geil eigentlich. Also ich, so kein Kabel reinstöpseln und andere ja. Haben halt dieses, leg dein Telefon doch auf den Tisch.
Diese Induktionsladegeschichte da, ne? Meinst du jetzt, oder?
Genau, dieses Induktionsladen. Aber das ist, das braucht halt ewig. Also das macht ja zum Beispiel die Uhr, macht das ja per Induktionsladen und sowas. Und ja, und darum, und so Magnete hinzumachen. Ich könnte mir zum Beispiel so ein Dock, so ein iPhone-Ladedock, könnte ich mir ganz geil vorstellen. Weißt du, du hast halt im Wesentlichen so eine hochkant stehende Platte, wie beim bisherigen Dock. Aber du musst halt nicht irgendwie Kabel reinfriemeln, bla bla bla, sondern du klatschst es einfach so ein bisschen dran und dein neuer Lightning-Port ist gar kein Lightning-Port, sondern ist in Wirklichkeit eigentlich, ist das sozusagen diese drei Punkte auf der Rückseite sind in Zukunft dann dein Kabelanschluss. Und
ja, das hört sich doch gut
an. Den Lightning-Port kann sich irgendwann mal knicken. Ich muss jetzt ganz kurz mal ein MS Pro pullen. Ich hoffe, das wäre okay für dich, wenn du mal kurz ein bisschen alleine redest.
Ich kann dann ja noch ein bisschen die Leute hier unterhalten.
Genau, bis gleich.
Okay. Ja, ich wollte jetzt auch noch mal Themen. Ne? Wir haben jetzt gar nicht so viele Themen uns vorher überlegt. Wir wollten jetzt über die I.O. reden. Da haben wir jetzt drüber geredet. Max hat jetzt noch mal seine iPhone-Idee gemacht. Und jetzt sind wir relativ offen, was unsere Themen angeht. Und ich glaube, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, dass ich gerade über verschiedene Dinge nachdenke, die aber noch nicht so richtig spruchreif sind. Jetzt bin ich nicht so richtig sicher, inwieweit wir die hier schon behandeln sollen. Aber ich glaube, dass die schon Relevanz haben für die Themen, die wir sonst immer so behandeln. Also zum Beispiel letztes Mal haben wir uns ja so ein bisschen gestritten über so TTIP, Freihandel und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen geht es da ja eigentlich um eine ganz andere Diskussion, und zwar geht es natürlich um den Kapitalismus. Ja, also das große Schreckgespenst am Horizont, beziehungsweise das unsere Welt regiert. Und keiner weiß übrigens, wie weit Max es von seinem Studio aus bis zur nächsten Toilette hat. Ja, und deswegen wissen wir nicht, wie lange wir jetzt hier sprechen müssen, also wie lange ich jetzt hier sprechen muss. Aber das ist natürlich auch eine Frage des Kapitalismus, denn natürlich arbeitet Max in einer extrem kapitalistischen Firma. Facebook, das kann man nicht anders sagen, ist ein kapitalistisches Unternehmen, wie natürlich mehr oder weniger jedes Unternehmen ein kapitalistisches Unternehmen ist. Und da sollte man sich auch keine Illusionen hingeben. Selbst die Unternehmen, die mit einem besonders ethischen Anspruch ankommen, die Fair Trade machen, die Bio-Bauern oder was weiß ich, das sind alles, natürlich sind das auch kapitalistische Unternehmen. Keins von diesen Unternehmen kann sich erlauben, außerhalb des Kapitalismus zu bestehen. Und nur wenn sie andere Kostenstrukturen akzeptieren, um beispielsweise hochwertigere oder fairer gehandeltere Produkte anzubieten, dann ist das nur eine andere Preisstruktur, die nur deswegen überleben kann, solange es Leute gibt, die auch bereit sind, einen höheren Preis dafür zu bezahlen. Ja, das ist dann natürlich dann eben die Sache. Und da wird das dann schnell zu so einer Sache, die ich nicht ablehne, ja, aber die aus seine eigenen Probleme produziert. Also zum Beispiel Bio und Fairtrade als, ich sag mal, auch Distinktionsmerkmal. Das ist natürlich so, wenn man zum Beispiel hier in Berlin in Prenzlauer Berg herumläuft, das sind dann natürlich auch bestimmte Leute, die ein bestimmtes Einkommen haben, die sich dann solche Produkte überhaupt leisten können und die sich auch gerade durch das Konsumieren solche Produkte auch abgrenzen, natürlich nach unten gegenüber den Leuten, die sich nur Primarkt und Aldi leisten können. Und das ist dann, also da merkt man dann auch einfach wieder, okay, es gibt dort auch nichts Unproblematisches innerhalb dieser Strukturen, die wir Kapitalismus nennen. So, Max, ich habe jetzt hier eine kleine Einleitung gesprochen über den Kapitalismus.
Okay, Kapitalismus, ist das gut? Ist das böse? Braucht man das?
Kann das Kapitalismus. Ja, das ist eben die große Frage. Ich habe jetzt erst einmal ganz kurz erläutert, was ich so unter Kapitalismus verstehe, einfach erstmal. Dass es eben ein System ist, das dem man nicht so leicht entrinnen kann. Und auch diese ganzen, diese ganzen Versuche, beziehungsweise diese ganzen alternativen Produkte, Fairtrade, Bio und hast du nicht gesehen. Natürlich ist das auch alles Kapitalismus und produziert eben auch eigene Probleme.
Ja.
Und aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube mittlerweile, dass der Kapitalismus wirklich, wirklich, wirklich hammerhart im Arsch ist.
Okay.
Ich glaube, dass der Kapitalismus innerhalb der nächsten paar Jahre sich dass das zusammenbricht. Also beziehungsweise zusammengebrochen ist es ja schon x-mal, ja. Irgendwie das letzte Mal richtig groß 2008. Aber halt so richtig nachhaltig kaputt geht. Also so, dass es halt beyond repair ist, ja.
Okay.
Und das ist das, was ich momentan gerade, worüber ich gerade viel nachdenke.
Was bringt dich zu dieser kühnen Annahme? Also das ist ja wirklich was wo du jetzt wahrscheinlich, also Ich habe jetzt in der öffentlichen Diskussion keinerlei Anzeichen erlebt, die in die Richtung führen, dass das, wo ich sagen würde, ja, da denkt jemand in die gleiche Richtung wie du. Also woher kommt das?
Es liegt natürlich wieder mal an Büchern, die ich gelesen habe.
Ah, oh, du immer an deine Bücher.
Ja, diese Bücher. Ich habe zum einen ganz interessant von Stefan Heidenreich und Ralf Heidenreich, die haben ein Buch zusammen rausgebracht, ein kleines Büchlein, das heißt Forderungen. Und da geht es unter anderem, da geht es halt eigentlich so ein bisschen um den Zustand des Kapitalismus und dass er, dass im Endeffekt die Finanzkrise nie überwunden wurde und dass wir momentan in einem ganz absurden Zustand sind. Und zwar, dass halt durch unglaublich billiges Geld, also durch künstlich niedrig gehaltene Zinsen plus, und das ist ja relativ neu, einer aktiven Geldpolitik, zum Beispiel von der EZB, ein Zustand erhalten wird, der gerade dazu reicht, uns nicht in eine Depression abrutschen zu lassen, aber eben wiederum die gleichen Probleme produziert, die schon vor 2008 zu der Krise geführt haben. Ne? Also wir erinnern uns, es gab diese Housing-Bubble in den USA, es gab diese fehlgeleiteten Kreditschwämme und die wurden auch schon ausgelöst durch billiges Geld oder zu billiges Geld, zu niedrige Zinsen, weil dort sozusagen künstlich ein investitionsfreundliches Klima geschaffen wurde. Also solange das Geld billig ist, solange die Zinsen niedrig sind, hast du halt, sag ich mal, einen großen Anreiz, dein Geld zu investieren. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben seit der Bubble oder noch vermehrt seit der Bubble riesengroße Geldmassen, die in der Welt herumschwirren und nach Anlagemöglichkeiten suchen. Mhm. Das Interessante ist, dass sie aber halt diese Anlagemöglichkeiten immer weniger finden. Also es gibt einen Anbietermarkt, was Investitionsmöglichkeiten angeht. Mhm. Also ich höre das auch von verschiedenen Leuten, die zum Beispiel in so der Startup-Branche unterwegs sind und die sagen so, man, die können sich vor Investoren nicht retten, alle wollen ihnen Geld geben, so viel brauchen sie gar nicht. Ja. Eine andere Sache, wo man das ganz, ganz doll merkt, ist natürlich, wie immer, und das ist natürlich auch wieder absehbar, halt im Hausmarkt, also das heißt also im Immobilien. Ne? Also wenn du irgendwie Anlagen, wenn du Geld irgendwo anlegen willst, ist einer der ganz klugen Schachzüge immer Immobilien.
Na, klug nicht und, unbedingt, sicher, relativ sicher halt. Oder gilt das
relativ sicher? Man sagt halt sicher, weil du dann sozusagen im Zweifelsfall gibt es halt immer jemand, der da drin wohnen kann und damit halt einen, selbst in der größten Krise, irgendwie einen Mehrwert daraus ziehen kann.
Im schlimmsten Fall wohnst du halt selber drin.
Genau, im schlimmsten Fall wohnst du halt selber drin. Das heißt also, es gibt momentan ganz, ganz viel Investitionen in Immobilien. Das merkt man hier in Berlin natürlich schon seit einiger Zeit ganz, ganz massiv. Und jetzt habe ich gerade, letztens ist mir ein Reuters-Artikel untergekommen, der eine kommende Housing-Bubble in London prophezeit oder beziehungsweise konstatiert. Und ja, also ich glaube, wir haben hier in Europa auch schon wieder eine ziemlich krasse Housing-Bubble. Wir hatten ja auch eine in Spanien ganz krass, wo da auch das ganze System eigentlich ziemlich zusammengebrochen ist. Und das heißt also mit anderen Worten, wir haben die gleichen Probleme, nur noch viel krasser, die schon 2008 zu der ganzen Situation geführt hatten. Das ist so eine der, das ist so eine der Sachen. Dann habe ich jetzt letztens noch einen Artikel gelesen, der hat die sogenannte Financialization zum Thema. Financialization ist ein Begriff, der tatsächlich aus der Ökonomie kommt, der im Endeffekt nichts anderes beschreibt als die gesamte Ausrichtung der wirtschaftlichen Tätigkeiten auf die Finanzseite, also das heißt auf die Investitionsseite von Wirtschaftsfragen. Also das Unternehmen halt alles daran legen, sozusagen die Profitrate für die Shareholder halt hochzuhalten, dass und so weiter und so fort. Und das führt, das ist natürlich auch einer der Outcomes, sag ich mal, von den niedrigen Zinsen. Ja, also das heißt, du willst unbedingt Geld, wenn du Geld hast, willst du es unbedingt investieren, und wenn du Geld hast, dann willst du trotzdem auch sogar dir noch Geld leihen, weil es kostet ja nichts. Ja, und das führt dazu, dass zum Beispiel Apple, die unglaublich viel eigenes Geld haben, ja, trotzdem für ihre Investitionen sich ganz, ganz viel Geld leihen. Nicht, weil das halt billiger ist, als das irgendwie von einem Konto aufs andere zu transferieren, um dann irgendwie Sachen zu machen.
Naja, einer der Gründe, warum das billiger ist, als das von einem Konto aufs andere zu transferieren, ist halt, weil im Augenblick das eine Konto halt im Ausland ist, mit den ganzen Gewinnen drauf. Und investieren wollen sie es halt tendenziell im Inland. Und also hier in den USA, oder zumindest einiges davon. Und dazu müssten sie es halt reinholen und da müssten sie Steuern zahlen. Darum ist es so teuer. Also es ist jetzt auch kein selbstverständlicher Prozess, dass das so teuer ist.
Ja.
Aber ich weiß zum Beispiel nicht.
Das ist schon eine ziemlich absurde Situation. Also wenn so ein Unternehmen, das halt so unglaublich viele eigene Ressourcen hat, dann plötzlich auf Kredite zurückgreift. Ne?
Ich weiß nicht, zum Beispiel, sie haben jetzt gerade in China ganz massiv investiert, da in dieses eine, dieses quasi so ein chinesisches Uber, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich weiß nicht, ob sie dafür auch Kredit aufgenommen haben oder ob sie da nicht einfach mal in die Portokasse gegriffen haben.
Ja.
Aber ja, das ist ist gerade ein Prozess, der da, ja, das, also bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das jetzt tatsächlich also ein globales Merkmal eines zusammenbrechenden Kapitalismus ist oder ob das nicht Steuertricks sind, sozusagen.
Das ist noch nicht das Merkmal. Also was halt das eigentliche Problem ist, das, was der Autor da festmacht, ist, dass die Financialization dazu führt, dass es falsche Anreizsysteme in der Wirtschaft setzt. Und zwar zum Beispiel, dass im Endeffekt ist alles, was die Wirtschaft wirklich nach vorne bringt, sind Innovationen. Also was die Realwirtschaft, sag ich mal, nach vorne bringt, sind Innovationen. Innovationen sind aber erstens ziemlich ungewiss. Ja, also wenn du halt viel Geld steckst in R&D, heißt es nicht, dass es dann morgen irgendwie mit einer vorausrechenbaren Wahrscheinlichkeit ein gewisser Profit rauskommt. Und deswegen werden halt eine ganze Menge Investitionen eben nicht mehr in Forschung und Entwicklung gesteckt, sondern es wird eben tatsächlich in weitere Finanztransaktionen gesteckt, weil die halt höhere Profitraten versprechen. Und er zeigt dann tatsächlich auch anhand von verschiedenen Beispielen, wie die Investitionen in Forschung und Entwicklung in R&D halt zurückgegangen sind die letzten Jahre, eben aufgrund von dieser Financialization. Und das ist natürlich dann schon ein ganz massives systemisches Problem, wenn plötzlich die aufhören, Innovationen voranzutreiben und stattdessen ihr Geld lieber in irgendwelche die im Endeffekt nichts anderes machen, als sich selbst feeden.
Genau, ja, das ist ja so sowieso was man auch hier so ein bisschen sieht, falls ich da mal eingreifen kann, so in dieser Startup-Szene, dass halt, es gibt einige Sachen, die werden mit Geld überschüttet und es gibt andere Sachen, die haben trotzdem Probleme, Geld zu kriegen. Und was ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir so eine totale Gadgetisierung haben. Also wurde mal für eben, ja, baut doch mal für $100,000 oder sowas irgendwie eine App und dann gucken wir mal, ob es irgendwie der 128. Messaging-Client wird. Oder anstatt halt irgendwie mal ein bisschen mehr Geld in eine ungewissere, aber potenziell halt wesentlich geilere Technologie zu stecken. Das ist, ist sicherlich auch ein bisschen der Fantasielosigkeit der entsprechenden Investoren da zu verdanken. Also
das ist so eine der Sachen. Ich sammle halt auch gerade noch. Das ist, wie gesagt, ich bin ja auch in so einem Denkprozess und der ist noch gar nicht abgeschlossen. Dann lese ich jetzt gerade noch dieses Buch, das ist auch so ein bisschen gehypt gerade, von Paul Mason, Postcapitalism. Der macht halt wirklich die konkrete These. Der sagt halt irgendwie, der Kapitalismus ist hier total im Arsch und er überlebt sich gerade. Der Neoliberalismus hat gerade eine Krise und wenn diese Krise nicht gelöst wird, wird der Kapitalismus sich zerstören. Und er macht ich glaube, vier unterschiedliche Dinge auf. Er spricht auch, die Capitalization ist eins der Probleme, die ich schon genannt habe. Und dann hat er aber noch, Moment, ich habe das hier gleich. Genau, also eins ist natürlich, genau, ist halt, wie die Geldproduktion funktioniert, also dieses Fiat Money, ne? Also die Tatsache, dass Banken Geld erschaffen, indem sie einfach Kredite vergeben. Und dass das halt das im Endeffekt dann auch damit zusammenhängt, dass wir jetzt so niedrig Financialization und dann
Global Imbalance. Ehrlich gesagt, das klingt mir jetzt so ein bisschen so dieses, also wenn jemand Fiat Money das Wort verwendet, dann zucke ich ja immer schon kurz zusammen, weil dann kommt in 90% aller Fälle kommt danach irgendeine absurde Theorie von jemand, der nicht verstanden hat, wie Geld funktioniert.
Das ist schon ganz gut. Also ich habe mich
ja. Aber das mit dem Fiat Money ist jetzt ja auch kein neuer Zustand. Das ist ja, also es ist ja schon seit Jahrzehnten basiert ja jegliches Geld auf es ist ja Fiat Money. Und auch als es noch, ich meine, der Unterschied dazu war halt, als für jeden Dollar noch irgendwo Goldreserven rumlagen. Das ist ja im Endeffekt auch nur auch nur ein Versprechen, dass dieses Gold hoffentlich noch was wert ist am Ende oder irgendwie sowas. Also es ist ja
genau, es ist, also das einzige, der Unterschied zu vorher ist nur, dass es sozusagen sich nicht beliebig vermehren konnte, sondern weil man das sozusagen an eine Goldmenge gekoppelt hat, konnte man halt die Geldmenge nicht beliebig vermehren. Aber du hast schon recht, es ist halt trotzdem natürlich, wurde Geld aus dem Nichts erschaffen. Und das ist nur eine, sag ich mal, künstlich auferlegte Restriktion, die sie sich mit der Goldbindung geschaffen haben. Aber trotzdem, das ist halt schon eine Deregulierung gewesen, Bretton Woods in den 70ern. Und die definitiv dazu geführt hat, dass eben, sag ich mal, Volkswirtschaften versucht haben, dadurch zu lösen, dass sie Geld drucken. Ne? Mhm. Und das ist halt, und das ist ein Teil des Problems, sage ich mal. Gut, also das sind so ein paar Sachen, die ich gesammelt habe, aber ich glaube auch, dass es sozusagen eine grundsätzlichere Frage ist, die mit der Informationstechnologie zusammenhängt. Und zwar denke ich mir, dass also es gibt noch so ein anderes Buch, das heißt The Rise and Growth oder sowas of American Economy. Scheiße, jetzt habe ich den Titel vergessen. Egal, auf jeden Fall, der jedenfalls stellt fest in seinem Buch, dass die ganze Informationsrevolution, die wir jetzt erlebt haben, rein wachstumstechnisch, ja, also wirtschaftswachstumstechnisch, ziemlich scheiße ist eigentlich. Also es hat nicht besonders gut performt. Ja, wir reden hier von einer riesengroßen wirtschaftlichen Umwälzung. Aber wenn wir zum Beispiel das vergleichen mit der Nachkriegszeit, sagt er, also spricht sich konkret auch für die amerikanische Ökonomie aus, aber ich glaube, das ist relativ gut übertragbar auch auf die deutsche. Dort hatten wir halt sozusagen direkt nach dem Krieg, dort waren die großen Wachstumsraten bis in die 70er Jahre hinein. Und dort war auch sozusagen, dort hat sich das zivile Leben am krassesten verändert. Ja, also diese ganzen Produkte, die plötzlich kamen. Plötzlich hatte jeder ein Auto, plötzlich hatte jeder einen Kühlschrank, plötzlich Elektrifizierung der Häuser, Transport und Verkehr. Jeder konnte sich plötzlich irgendwie eine Flugreise leisten und so weiter und so fort. Also dort gab es sozusagen innerhalb von wenigen Jahrzehnten eine Revolution, die wirklich das Leben aller Menschen total umgekrempelt hat. Und wo tatsächlich eine Revolution auch wirklich spürbar war. Und es ist gleichzeitig auch eine Revolution, was das Wirtschaftswachstum anging, denn dort gab es dann sozusagen immer zweistelliges Wirtschaftswachstum. Und wenn man das vergleicht, ja, diese Revolution, ich glaube die zweite industrielle Revolution wird das gerne genannt, nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem, was wir jetzt erleben, dann ist das lachhaft. Ja? Also das Leben der meisten Leute ändert sich kaum etwas, außer dass sie jetzt halt eben dieses Telefon in der Hand halten und Sachen nachschlagen können, miteinander kommunizieren können. Aber im Endeffekt leben wir immer noch die gleichen Leben, haben immer noch die gleichen Waschmaschinen und fahren auch mit den gleichen Autos rum. Und das Wirtschaftswachstum hat sich auch kaum bewegt. Und wenn, dann eher ist es zurückgegangen die letzten Jahre. Und der Wohlstand der Leute hat sich nicht wesentlich verbessert, sondern eher verschlechtert oder ist gleich geblieben. Und versucht das so ein bisschen zu relativieren. So, und dann habe ich jetzt überlegt, aber vielleicht ist tatsächlich das Wesen der informationellen Revolution überhaupt nicht, dass es Wirtschaftswachstum gibt, sondern dass es nur bestehende Dinge effizienter macht und dass es Kosten reduziert, die nirgendwo in Büchern vorher aufgetaucht sind. Ne?
Ja, das ist ja Wirtschaftswachstum. Im Endeffekt ist ja Wirtschaftswachstum ist ja oder sozusagen dieser erste Schritt ist ja immer, dass halt irgendwas wird effizienter und dadurch sinken die Produkte im Preis und darum kannst du mehr Produkte kaufen und dadurch hast dann quasi zumindest aus Konsumersicht sozusagen, es steigt dein Einkommen sozusagen so ein bisschen oder kannst dir mehr kaufen fürs gleiche Geld. Aber wenn die Leute nicht mehr Geld haben, woher soll dann die Wirtschaft wachsen?
Ja, also
also ich habe ja, falls ich kurz einwerfen darf, ich habe meine Theorie, für mich klingt das ja, ehrlich gesagt, also mein Eindruck ist, dass sich das Geld einfach, dass es mittlerweile zu sehr falsch verteilt ist. Wir haben eine Mittelschicht und eine Unterschicht, die Unterschicht sowieso schon immer von der Hand in den Mund lebt. Eine Mittelschicht, die seit Jahren nicht mehr wächst, also was sollen die mehr kaufen? Und du hast halt eine Oberschicht, die vor Geld nicht weiß, wo sie hin soll, wie du schon gerade richtig erwähnt hast, die nämlich gar nicht mehr wissen, wie sie ihr ganzes Geld investieren sollen. Sagen, ich habe ja all dieses Geld und ich kann damit nichts anfangen. Eine Situation, von der sehr, sehr viele Menschen nur träumen könnten. Und wir haben ganz, ganz wichtig einen Staat, der, also gerade in Amerika hier kann man das ja sehen, also wenn du mich fragst, wo man hier investieren könnte, ja, guck dir mal eine fast beliebige Straße an, die sind eigentlich alle investitionsbedürftig und öffentlicher Nahverkehr.
Das ist wieder so deutsch.
Das war auch lange amerikanisch. Also so diese Investition in Großprojekte, das war ja, ich meine, somit ist hier ein paar Mal die Wirtschaft gerettet worden, dass der Staat sehr, sehr viel Geld hingenommen hat, gute Infrastruktur gebaut hat und die allen geholfen hat und die dann über Jahrzehnte hinweg man davon gut leben konnte. Und ja, das ist hier, ich meine, in Amerika, wo du eine Partei, eine von zwei Parteien eigentlich im Wesentlichen als einziges Mantra ihrer Politik hat, den weniger Geld für den Staat und die andere Partei, dem auch nicht so ganz furchtbar abgeneigt ist. Und in Deutschland ist das ja mittlerweile, oder in ganz Europa ist das ja mittlerweile ähnlich. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich nur ein Prozess ist, mal wieder, der in Amerika angefangen hat und der sich dann nach Europa ausbreiten wird. Und das sieht man ja schon ein bisschen, dass die Qualität der öffentlichen Infrastruktur in Deutschland nachgelassen hat. Das ist nach wie vor alles auf sehr, sehr hohem Niveau, wenn man sich hier so den Rest der Welt anguckt. Aber es ist auf jeden Fall nicht besser geworden in den letzten Jahrzehnten.
Vor allem digitale Infrastruktur.
Ja, und da könnte man auch Billionen wahrscheinlich investieren in digitale Infrastruktur. In Deutschland hier genauso und könnte schnelles Internet überall hinbauen. Aber weil das Klima ja da, also wer soll es denn investieren? Der Staat hat erstens nicht das Geld, es zu tun. Und zweitens ist ja auch die sehr neoliberale, nee, das muss der Markt machen, diese Einstellung, die weit verbreitete, ist ja dem auch sehr, sehr feindlich gegenüber, dass der Staat in irgendwas investieren darf. Wobei es ja
die Renditeerwartung für private Investoren ist da, glaube ich, auch relativ gering.
Genau, der eine kann es sich nicht leisten und darf es nicht und der andere hat keinen Bock drauf, also bleibt es einfach aus. Und, ja. Und sich dann wundern, wenn es nicht vorwärts geht. Also das ist...
Ja, das stimmt schon. Also klar, also aber ich glaube schon, dass dieser Autor da, dessen Namen ich vergessen habe, ja. Dass der schon noch einen wesentlicheren Punkt hat, als nur, dass es Dinge gibt, dass man das besser verteilen kann. Das stimmt auch, das gebe ich dir völlig recht. Und ich glaube auch übrigens, dass das passiert. Also in dem Buch Forderungen von den Heidenreichs, ne, sagen sie zum Beispiel, es ist relativ sicher oder es ist relativ wahrscheinlich, dass irgendwann sie anfangen, ein Grundeinkommen zu verteilen. Nicht, weil sie glauben, dass das jetzt total sinnvoll wäre, wenn Leute am Leben teilnehmen können oder so etwas, sondern
weil sie dann einfach investieren aus
dem
können.
Genau, einfach aus dem Grund, damit dir die Blase nicht platzt. Du musst ja überlegen, ja. Wenn die Immobilien immer höher bewertet werden, ja, es aber nicht sich reflektiert in den Mietpreisen, dann wird irgendwann die Blase platzen.
Ja? Natürlich.
Und das heißt also mit anderen Worten, du kannst nur die Mieten erhöhen, aber die Mieten kannst du nur bis zu einem bestimmten Grad erhöhen, weil irgendwann können sich die Leute das nicht mehr leisten. Also musst du halt den Leuten Geld geben, damit sie sich das leisten können.
Also quasi im Endeffekt
zahlt total sinnvoll. Ist total sinnvoll für die sag ich mal besitzende Klasse einfach Geld auszugeben, Helikopter-Money, ja, an die Leute zu verteilen, damit sie dann sozusagen höhere Mieten wieder einnehmen können, damit ihre Immobilienblase nicht platzt.
Tja, das ist eigentlich doch eine schöne, wenn sie das mal ein bisschen früher erkannt würden oder ein bisschen konsequenter erkennen wären, das Geld für der Oberen ist nur dann was wert, wenn die Unteren auch genug davon haben. Ansonsten wird es nämlich wertlos. Weil,
ja, aber das Problem ist halt, das widerspricht ihrer Ideologie.
Geld wird nicht dadurch wertvoll, dass es irgendwo rumliegt, sondern Geld wird dadurch wertvoll, dass es zirkuliert. Und wenn man die Zirkulation konsequent einschränkt, dann ist das Geld nichts mehr wert.
Also aber ich wollte trotzdem nochmal auf den anderen Punkt zurückkommen. Und zwar, also wenn du zum Beispiel mal Wikipedia nimmst, ne? Die Wikipedia ist eins der wahnsinnigsten Projekte, wahrscheinlich irgendwie das achte Weltwunder, der wahnsinnigsten Projekte der Menschheit. Und unser aller Leben wurde komplett verändert durch die Wikipedia. Aber rein volkswirtschaftlich gesehen hat die Wikipedia nicht nur nichts hinzugefügt, sondern es hat sogar volkswirtschaftlich Geld gekostet. Denn die ganzen Lexikon-Verlage, die pleite gegangen sind, die vorher sozusagen wirtschaftliche Kennzahlen in den GDP abgeladen haben, die sind jetzt alle weg. Mhm. Durch die Wikipedia. Und die Wikipedia verdient aber kein Geld und gibt auch kein Geld aus. Das heißt mit anderen Worten, sie findet statt. Und das ist, glaube ich, so ein ziemlich gutes Paradigmenbeispiel für das, was eigentlich in der Digitalisierung passiert. Eine ganze Menge von den Dingen, die halt vorher sehr aufwendig und kostenintensiv waren, sind jetzt plötzlich für umsonst zu haben. Und es gibt plötzlich keinerlei monetäre Transaktion mehr, die diese Dinge referenziert, und deswegen gehen die überhaupt nicht mehr in irgendeine Wirtschaftskennzahl mehr mit ein, was natürlich dazu führt, dass sozusagen ein je weiter so eine Digitalisierung fortschreitet, desto mehr schrumpft eigentlich.
Aber das ist aber eigentlich nicht, es müsste nicht so sein, weil eigentlich ist das Zeichen eines jeden Fortschritts, dass irgendwas überflüssig wird, dass irgendein Job überflüssig wird. Das war bisher immer so. Das hast du, dass irgendwas dafür wegfällt. Bisher war aber das Merkmal, dass sozusagen, das Geld, was wir an der einen Stelle eingespart haben, konnten wir an einer anderen Stelle wieder investieren und konnten dadurch da was Neues entwickeln, und dadurch haben wir dann wieder so einen gesamten Fortschritt gehabt. Also ich meine, vor 100 Jahren waren 80% der Menschheit noch Bauern, und oder vor etwas mehr als 100 Jahren mittlerweile. Und das hat eine unfassbare Effizienzsteigerung. War damals nicht so, also gab sicherlich einige Leute, für die das sehr, sehr schmerzhaft waren, weil sie plötzlich als Bauern nicht mehr überleben konnten, weil sie einfach nicht mehr gebraucht wurden. Aber im Endeffekt ist das ja nicht Teil eines, dass man gesagt hat, damals ist die Wirtschaft geschrumpft, weil es plötzlich weniger Bauern gab und weniger Bauern das machen konnten, was vorher, sondern nee, die Bauern konnten plötzlich was anderes machen und haben dann angefangen, in den Werken zu arbeiten, und es ist Geld für alle möglichen anderen. Und im Endeffekt hat es sehr, sehr lange gedauert, aber im Endeffekt ist es dann uns allen zugute gekommen irgendwann mal, oder zumindest einen sehr großen Teil der Menschheit.
Und die Wikipedia kommt ja uns zugute.
Genau, aber das fehlt also hier aus. Sozusagen dieses Geld, was wir, das wir früher in investiert haben, indem wir uns hin und wieder mal irgendwie ein Lexikon gekauft haben, wahrscheinlich einmal im Leben für irgendwie 2000 Euro oder sowas, anstatt jetzt für dieses Geld irgendwie dafür einen Urlaub zu machen oder einen noch geileren Computer zu haben, ist es halt tendenziell so, dass das Geld halt einfach dadurch fehlt, weil diese Mittelschicht schrumpft und weil halt dieses Geld einfach sozusagen, es wird nicht mehr ausgegeben. Das ist, glaube ich, das Problem. Ansonsten wäre das, glaube ich, relativ unproblematisch.
Also wo es halt passiert, also ich sage ja auch nicht, dass es problematisch ist. Ich sage nur, dass es halt nicht gemessen wird. Also was man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass sich die Produktivität von Wissensarbeiter durch die Wikipedia erhöht, ne? Dass sie halt einfach schnell irgendwelche Dinge nachschlagen können, anstatt irgendwie Zeit in irgendwelchen Bibliotheken zu verbringen, macht vielleicht, dass sie mit bestimmten Aufgaben besser und schneller vorankommen.
Also sowas. Aber
ich glaube, es gibt insgesamt eben ein Measurement-Problem. Also was ich sagen will, ich will gar nicht sagen, dass es sozusagen ein wirkliches wirtschaftliches Problem ist, sondern dass es vielleicht ein Measurement-Problem ist. Es gibt, glaube ich, für Informationen kein gutes volkswirtschaftliches Measurement. Ja, also du kannst den Wert von Informationen und von Informationsdienstleistungen und so weiter und so fort nicht wirklich quantifizieren in Geld. Und das ist, glaube ich, so einer der Dinge, die passieren.
Ich glaube, das ist, wenn ich jetzt einen Dienst, wenn du jetzt von der Wikipedia sprichst, wenn ich jetzt einen Dienst nennen würde, der mein Leben wirklich umgewälzt hat, dann ist es einer, das würde wahrscheinlich jeder Softwareentwickler sagen, ist es Stack Overflow. Also Stack Overflow ist ein Dienst, wo man technische Fragen beantwortet bekommt. Und der ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Und
ist eigentlich ein Forum, oder? Dachte ich immer so.
Nee, also ja, es hat Ähnlichkeiten mit einem Forum, aber Foren haben halt dieses, irgendjemand stellt eine Frage und dann entweder hat niemand darauf geantwortet oder es hat auf Seite 128 irgendwo jemand geantwortet. Ja. Und Stack Overflow.
Sagt irgendjemand, oh, hast du die FAQ nicht gelesen?
Ja, und vorher hast du 48.000, ist das doch, also hast du erstmal alle Erklärungen, dass das doch eigentlich gar kein Problem ist und dass du es ja sowieso nur falsch machst und so diese ganzen Sachen. Und Stack Overflow ist halt ein Forum mit sehr, 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 sehr gut angelegten Belohnungselementen, was dazu führt, dass du in 98% aller Fälle hast du oben Frage, drunter Antwort. Und ich sag mal, es gibt Tage, wo, also ich sag mal, jede Stack Overflow-Suche spart mir zwischen einer halben Stunde und einer Woche. Und es gibt wahrscheinlich Tage, an denen ich durch Stack Overflow einen Monat Zeit reinhole, würde ich schätzen. Weil einfach, weil Dinge, die ich sonst selber recherchieren müssten, da vor mir liegen. Und es ist einfach heutzutage für jeden Softwareentwickler so. Und wenn du, ich wette, Facebook würde, ohne mit der Wimper zu zucken, für mich $10.000 im Jahr zahlen, damit ich Stack Overflow nutzen kann. Weil das bin ich, das ist es locker wert. und das gilt für jeden Entwickler, der hier sitzt.
Und das muss eben nicht $10.000 machen. Nee. Das heißt, diese Transaktion findet nicht statt, ja, und sie taucht eben nirgendwo auf.
Doch, sie findet, also es findet eine Transaktion statt, aber sie ist halt wesentlich weniger wert. Sie ist halt diesen Service zu haben, das schaffen halt irgendwie 40 Leute, die da, oder wahrscheinlich deutlich weniger, die Stack Overflow betreiben und diese ganzen Dienste. Und die können das halt statt für 120 Millionen im Jahr, können die das auch für 1 Million im Jahr am Leben erhalten. Und ja, warum sollte man mehr ausgeben, als es kostet? Es ist ja eigentlich, also das ist schon, alles hat halt seinen, nur den Preis, den jemand bereit ist dafür zu, also den jemand dafür verlangt und jemand anders bereit ist dafür zu zahlen. Und in dem Moment, in dem dieses Wissen plötzlich sehr viel billiger ist, weil wir dieses Internet haben, ist es halt sehr viel billiger. Dann hast du auch keine, dann hast du keine volkswirtschaftliche Blablabla mehr, sondern dann ist dieses Wissen einfach viel, viel billiger. Wissen, was vor 500.000, was vor 1000 Jahren noch nur Königen zur Verfügung stand und vor 200 Jahren bestenfalls dem. Und
Könige wussten, wie man einen API-Call in iOS.
Na, ich habe irgendwann mal gelesen, dass noch vor 200 Jahren ein Brief von Amerika nach Indien etwa das monetäre Äquivalent von heutzutage $5.000 gekostet hat. Ein Brief.
Und dann musst du überlegen, Kommunikationsgeschwindigkeit war halt die Windgeschwindigkeit im höchstens.
Wenn überhaupt. Also ich meine, ja. Genau. Und insofern, klar, also bestimmtes Wissen, also welche Form hat mein Land grob und sowas, das stand halt irgendwann nur sehr, sehr reichen Leuten zur Verfügung. Und das ist immer, immer, immer billiger geworden. Und mittlerweile ist es halt so, dass man mit einem shitty $30-Telefon und mit einer schlechten Internetverbindung an diesem Wissen teilnehmen kann. Wissen ist einfach saubillig geworden. Das ist jetzt, würde ich sagen, keine fehlerhafte Abstraktion oder dass dafür einfach der Maßstab fehlt, sondern es ist einfach scheiße billig. Gut so. Darum steht es eben zur Verfügung.
Ja, genau. Also und das ist aber eben, ja genau, also das ist, ich finde das ja auch gut, ich will das ja auch gar nicht schlecht reden. Ne? Ich sag nur, das ist vielleicht die Erklärung, warum dieser Autor halt feststellt, dass obwohl eigentlich doch ja eine ganze Menge passiert, so wenig in den Zahlen, in den volkswirtschaftlichen Kennzahlen halt auftaucht. Das ist für mich meine
Ansicht. Wir haben ja das letzte Mal schon über das selbstfahrende Auto gesprochen. Und da können wir dieses Jahr nochmal kurz einführen. Und was die meisten sagen, ist ja, das selbstfahrende Auto wird so richtig der nächste große Jobkiller werden. Also da gehen sie davon aus, dass hier in den USA allein deswegen so um die 4 Millionen Jobs wegfallen werden.
Mindestens. Das ist, glaube ich, Arbeitgeber Nummer eins sind, oder also Job Nummer eins sind irgendwelche Berufsfahrgeschichten, ne?
Und also dieses selbstfahrende Auto, das wird sich nie durchsetzen, weil das macht einfach zu viel Spaß, dieses selber Autofahren. Nein. Nein. Niemand wird einen Kraftfahrer weiter einstellen, nur weil dem das vielleicht angeblich so viel Spaß macht.
Ich mach's auch doch, wenn er umsonst macht.
wenn das umsonst macht, dann vielleicht. So, also es wird halt einfach, selbstfahrende Autos werden sehr, sehr schnell. Und da ist es übrigens auch, da kann es wieder so ein schrittweiser Ansatz sein, weil bei so einem LKW, der viele Millionen Kilometer im Jahr fährt oder Hunderttausende, kannst du ja problemlos auch sagen, naja, okay, das reicht mir schon, wenn der nur auf der Autobahn erstmal selber fährt. Dann ist halt, setze ich halt, sobald er von der Autobahn, entweder pennt der so lange, der Fahrer, sitzt da drinnen und schläft, oder halt, sobald er von der Autobahn abfährt, habe ich da ein Wartehäuschen sitzen mit Fahrern, die das dann noch dahin fahren, wo es hingehört oder sowas. Also sozusagen, es wird, ich glaube, bei diesem Lastentransport oder bei diesem professionellen Autofahren, da werden wir einen graduellen Übergang sehen von der Fahrer macht alles, was wahrscheinlich schon seit 20 Jahren nicht mehr der Fall ist, hin zu der Fahrer macht gar nichts mehr. Und das wird so ein fließender Übergang sein. Und wir sind mittendrin.
Also genau, also was ich sagen wollte, das passt auf das selbstfahrende Auto sehr, sehr gut. Also zum einen, ne, hast du schon selber gesagt, die ganzen Jobs fallen weg.
Ja.
Zum zweiten, das haben wir letztes Mal auch schon eigentlich besprochen, der Automarkt wird massiv schrumpfen. Ne? Also es wird weniger, sehr, sehr viel weniger Autos geben.
Und
es
werden zumindest weniger Autos. Sehr, sehr viel weniger Autos, so wie wir sie bisher kennen.
Genau, also ich würde mich da durchaus drauf festlegen. Ich glaube, dass die Größe, also kapitalmäßig die Größe des Automarktes wird rasant schrumpfen, wenn die erst einmal sozusagen allgemein verfügbar werden. Das heißt also mit anderen Worten, wir haben dort auch sozusagen eine zweifache Reduzierung, und zwar eine massive Reduzierung von volkswirtschaftlichen messbaren Transaktionen, die dann halt stattfinden werden mit dem selbstfahrenden Auto.
Und dieses Geld, was da gespart wird, darf halt nicht auf irgendwelchen Konten rumliegen, sondern müsste reinvestiert werden, und im Zweifelsfall geht das nur darüber, dass man es in Menschen investiert.
Aber es geht ja nicht so, das ist ja nicht so, dass du einfach dieses Geld sparst, sondern dieses Geld ist dann ja einfach sozusagen... es kostet halt einfach weniger, ja. Also es ist ja nicht so eine Äquivalenz, die du dann einfach sozusagen auf ein Konto packen kannst oder so.
Na doch, genau, das ist ja das Problem, dass es einfach auf ein Konto gepackt wird und nicht halt, also ist halt, was weiß ich was, wenn jetzt irgendwie DHL dadurch massiv Geld einspart oder irgendein Spediteur, dass er massiv Geld einspart dadurch, dass er selbstfahrende Autos hat, dann spart das im Endeffekt irgendjemand ein. Also am Anfang spart das der Spediteur ein, das wird aber nur so lange gut gehen, bis seine Preise zusammenbrechen, und dann spart das irgendwann Amazon ein.
Das ist der Punkt. Also das heißt, es wird sich in den Preisen, also es wird dann einfach sehr viel billiger.
Und im Endeffekt sozusagen sparen wir als Konsumenten das dann irgendwann theoretisch ein. Das
ist die Konsumentenrendite dann
halt. Genau, wenn gleichzeitig unsere Gehälter weiter so bleiben würden, wie sie sind, oder steigen würden, dann wäre das gut, dann hätten wir plötzlich mehr zur Verfügung, dann könnten wir das, wir können dann dieses Geld irgendwo anders investieren, im Idealfall, falls aber unser Geld, weil die Immobilienpreise steigen, weil das Geld allgemein weniger wert wird, bla 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 bla, wenn halt eigentlich unser Einkommen sinkt und wir eigentlich dieses Geld, was wir da einsparen, nur wieder brauchen, um irgendwo anders Löcher, die entstehen, zu stopfen, dann ist im Endeffekt niemand damit geholfen.
Genau. Aber mal zu Ende reden. Also ich will jetzt noch gar nicht auf diesen Verteilungsaspekt. Der ist mir jetzt erstmal gerade gar nicht so wichtig. Sondern mir geht es erstmal um das System des Kapitalismus. John Maynard Keynes hat mal gesagt, dass das Geld eine Brücke in die Zukunft ist. Also das, wo du dein Geld reinsteckst, das ist deine Zukunftserwartung. Mhm. Ja, also dementsprechend ist die Investition und die Erwartung von Rendite ist natürlich ist immer auf die Zukunft bezogen.
Natürlich.
Immer zu sagen so, hey, ich glaube daran, dass die Zukunft, das, wo ich mein Geld reingesteckt habe, eben, dass das wachsen wird und ich dann sozusagen diese Profit herausnehme. Und diese ganze Idee des Zinses und dass ich da sozusagen ist natürlich genau das. Es repräsentiert eine Erwartung an die Zukunft. Mhm. Und der Kapitalismus funktioniert genau so, dass du halt eben sozusagen Anreizsysteme findest, dass du dein Geld, dein Kapital irgendwo reinsteckst in der Hoffnung oder in der Erwartung eigentlich, falls viel mehr als der Hoffnung, in der Erwartung, dass du sozusagen das Geld rausnimmst, dass das Geld wieder zurückbekommst.
Und Zins oben drauf.
Halt, jetzt seit einigen Jahren haben wir jetzt in Deutschland und in USA ein sehr, sehr geringes Wirtschaftswachstum, und es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, also eigentlich ist dieses ganze Wirtschaftswachstum nicht wirklich ein Wirtschaftswachstum, sondern es ist nur ein Effekt der gestiegenen Bewertung von schon bereits vorhandenen Assets, also wie zum Beispiel Immobilien und so weiter und so
fort,
die halt immer weiter im Preis steigen. Aber in den Büchern ist das natürlich nicht vermerkt, sondern die gestiegenen die höher bewerteten Immobilien sind dann halt sozusagen unterm Strich das Wirtschaftswachstum, ja. Und wenn du dann überlegst, dass halt zum Beispiel der ganze Technologiemarkt, ne, wie zum Beispiel das iPhone oder so weiter und so fort, die halt ständig auch ausgetauscht werden, bedenkst, dass die zwar teilweise so ein bisschen im Preis steigen, also so iPhone ist ja so ein gutes Beispiel, es steigt ja immer jedes Mal so ein bisschen
im Preis. Das ist immer wieder ein bisschen gefallen.
Aber in Wirklichkeit kriegst du ja alle zwei Jahre das Doppelte an Leistung, das Doppelte an Features und Möglichkeiten, die dann deine Hardware haben, für den gleichen oder vielleicht etwas höheren Preis. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben hier eigentlich eine Deflation. Also den ganzen Technologiemarktsektor kann man eigentlich fast sagen, dass wir eigentlich eine Deflation haben. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, die Preise sinken und zwar rapide, wenn du es halt auf die Leistung mappst. Ja?
Naja, aber das ist ja keine Deflation im finanziellen Sinne. Das ist
im inneren Sinne nicht. Nee, klar.
Also es ist ja.
Aber das ist schon erstaunlich. Also ich meine, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Wenn du für das gleiche Produkt, für ein immer besseres Produkt eigentlich den immer gleichen Preis bezahlst, dann ist das eine Deflation eigentlich. Dann ist das eine verdeckte Deflation.
Naja,
sagen will, ist halt, ich glaube ganz ehrlich, dass es halt eigentlich, dass die Wirtschaft schrumpft. Und zwar seit geraumer Zeit, und ich glaube, dass die informationelle, also sozusagen real schrumpft, und das nur, weil das Measurement von volkswirtschaftlichen Daten und volkswirtschaftlichen Kennzahlen, die wir so haben, das gar nicht abbildet. Haben wir eigentlich eine versteckte Schrumpfung des Prozesses. Und das dramatisiert im Endeffekt diese Bubble, die wir dort haben, was die Zukunftsinvestition, also was die Renditeerwartung angeht. Denn diese Renditeerwartungen gehen natürlich immer von einem Wirtschaftswachstum aus, dass sie natürlich auch vorgespielt wird von den sag ich mal, von der self-fulfilling prophecy, dass die Leute ihr Kapital in immer mehr Assets anlegen, die dann aber genau deswegen auch nur steigen, weil alle Leute nach Assets suchen, in die sie ihr Kapital stecken können. Und in Wirklichkeit aber eigentlich kein reales Wachstum ist, sondern eher eine Schrumpfung. Und dass das aber auch eine gute Sache ist. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir auch von diesem Wachstum wegkommen müssen. Ich glaube, dass das ja auch nicht lange gut geht. Also wir.
Na, was ist denn, also ehrlich, was ist denn Wachstum? Woran machst du denn Wachstum fest? Also wenn du sagst, dass sozusagen.
Das ist genau die Frage, genau.
Also was ist denn Wachstum? Wenn du sagst, dass Geld sozusagen, nein, wir haben eigentlich gar kein Wachstum, sondern nur die Sachen, die wir schon haben, sind mehr wert. Na, im Endeffekt ist es das ja eigentlich immer. Entweder du holst mehr aus der Erde raus und hast, also das kannst du natürlich machen, oder du lebst einfach davon, dass du feststellst, Moment mal, dieses Aluminium, das ich gestern habe und was gestern noch total wertlos war, kann ich plötzlich irgendwas Tolles, Schickes, kann ich ein MacBook draus machen, und plötzlich ist dadurch das Aluminium eine Menge wert. Also es ist ja eigentlich immer so, dass eine Wertsteigerung dadurch, dass du mehr Wissen hast darüber, was du damit machen kannst und die entsprechenden Ressourcen hast, dass es nur dadurch mehr wert wird. Insofern finde ich das eigentlich gar nicht so problematisch. Aber ich will nochmal auf diese ganz kurz, weil da stimme ich nämlich, weil du so sozusagen gesagt hast, du möchtest nicht auf das Problem der Verteilung. Geld ist Verteilung. Das ist, Geld funktioniert nur darum, wenn ein Mensch auf dieser Welt alles Geld hätte, wäre es auf den Schlag nichts mehr wert, weil die Leute müssten sich was anderes suchen, um Geld auszugeben. Geld kriegt nur dadurch, dass es in Bewegung bleibt. Das ist, ich habe jetzt so kurz für mich im Kopf hier das Bild einer Zelle. Es gibt ja so diese Zelle, dass sie immer um den Ausgleich bemüht sind, sozusagen. Also, und Geld hat halt dieses, Geld funktioniert bei einem gewissen Verteilungsgrad relativ gut, aber wenn halt Geld falsch verteilt ist, dann zirkuliert es nicht mehr, und dann ist die Wirtschaft tot. Und mein Eindruck ist nach wie vor, dass dass sich all diese, also all diese Probleme, die wir haben, dass auf der einen Seite eben Leute meckern, dass sie nichts zu investieren haben und auf der anderen Seite aber, ich meine, guck dir das in Detroit da an, mit, war das Detroit jetzt mit diesen verbleiten Wasserrohren, die sich, die totale Scheiße gebaut haben, weil sie sich kein Wasser mehr leisten konnten, weil sie sich das Wasser für die Stadt nicht mehr leisten könnten und dadurch jetzt die halbe Stadt vergiftet haben und jetzt nicht, dass die 1,5 Milliarden oder was es sind, haben, um die entsprechenden verbleiten Wasserrohre auszutauschen. Also auf der einen Seite hast du Investoren, die sagen, wir wissen gar nicht, wohin mit unserem Geld. Auf der anderen Seite hast du Leute, die vergiftet werden, weil irgendwo mal eine Milliarde fehlt. Und ursprünglich ging es halt um 20 Millionen oder sowas, der ursprünglich eingeplante Betrag. Und das ist einfach, ich glaube, das zeigt, also das ist, wir haben mit der Globalisierung, die wir vorangetrieben haben, haben wir aber trotzdem das Geld weiterhin stärker konzentriert. Und ich weiß nicht, wie das irgendwo anders hinführen soll, als gegen die Wand zu fahren. Aber ja.
Nee, also ich will das überhaupt nicht bestreiten, dass diese okay. Verteilungsfrage ganz, ganz wichtig ist. Also ich glaube auch, dass man, dass da unglaublich viel falsch läuft und dass man, glaube ich, und dass da absurd viel falsch läuft und dass man da auf jeden Fall sehr viel mehr machen kann.
Ich glaube darüber hinaus, dass man es einfach nicht getrennt sehen kann. Aber,
nee, mein Punkt ist nur, dass ich eigentlich darauf hinaus will, dass das ganze System an sich geflawt ist. Also selbst wenn wir es hinbekommen, die Umverteilung besser zu organisieren,
ja,
glaube ich, dass der Kapitalismus im Arsch ist. Also ich glaube, selbst dann ist der noch im Arsch, auf lange Frist.
Ich glaube, er ist dann im Arsch, wenn wir eine Alternative dazu haben.
Ich glaube sogar, dass die Leute Volkswirtschaften gar nicht umhin kommen, sozusagen umzuverteilen. In einem Sinne. Und dass wir da auf jeden Fall auch hinkommen werden. Und ich glaube, dass es aber auch nur eine Rettungsaktion sein wird, die für eine begrenzte Zeit das System aufrechterhält.
Aber was wird dann, also was glaubst du denn, was sozusagen, wenn du sagst, der Kapitalismus im Arsch, das heißt ja, dass er irgendwann kaputt ist und abgeschaltet wird sozusagen, was wird denn stattdessen kommen? Also
so weit bin ich in dem Buch noch nicht.
Okay, weil das ist ja sowas, was ich sagen würde, was der Kapitalismus ist ja kein Auto, das irgendwann mal einfach so, wo man dann irgendwann sagt, okay, selbst wenn ein Auto irgendwann Schrott ist, solange man sich kein neues Auto, solange es einfach keine Möglichkeit gibt, sich ein neues Auto zu kaufen, ist es immer erstaunlich, wie lange man ein Auto noch am Laufen erhält. Und dann kann man natürlich sagen, eigentlich ist dieses Auto schon kaputt, aber es hält nochmal 10 Jahre. Und wenn wir jetzt ein shiny new car hätten, was da irgendwie rumsteht, und den Kapitalismus ablösen können, dann würde ich ja sagen, ja, wäre eine Alternative zum Kapitalismus, aber im Augenblick sehe ich nicht im Ansatz, dass es irgendeine nennenswerte Alternative zum Kapitalismus gibt.
Genau so habe ich auch sehr, sehr lange gedacht.
Okay. Ja,
ich habe auch irgendwie vor ein paar Jahren mal einen Artikel geschrieben, warum ich kein Antikapitalist bin. Ne? Also auch wenn ich kein Freund des Kapitalismus bin, ist nun mal der Kapitalismus das System, in dem ich lebe, von dem ich lebe und das irgendwie alles bestimmt, was ich bin und was ich sein kann. Und solange ich halt keine so habe, mich dagegen stellen, weil es halt zwar nicht geil ist, aber es ist halt das so, es ist alles ermöglicht, was ich bin.
Und wenn der Kapitalismus dir ermöglichen würde, meine Internetverbindung, die nicht ständig abbricht, zu kaufen, das wäre so geil.
Ja, das ist schwierig mit dem Kapitalismus. was ich sagen will, ist, ich glaube mittlerweile schon, dass es Alternativen gibt. Bin schon wieder schlecht drauf, ja?
Ja.
Naja, ich versuche zu.
Ich glaube, du brauchst das nicht zu versuchen. Im Augenblick verstehe ich nicht mal mehr die Hälfte.
Willst du mich nochmal anrufen?
Wir können einfach nochmal auflegen und wieder anrufen.
Genau.
Aber so ewig. Vielleicht können wir die Diskussion mal aufs nächste. Hat er schon aufgelegt gehabt. So, mal gucken.
Hallo,
ja.
Ist es jetzt besser?
Erstmal ist es besser, aber ich würde trotzdem gerne vorschlagen, diese Diskussion vielleicht aufs nächste Mal zu verschieben, weil ich heute leider nicht nach hinten hin nicht so irre viel Zeit habe. Und
aber ich will nochmal diesen Punkt, diesen
okay.
einen Punkt will ich nochmal.
Achso, okay, also du glaubst, es gibt Alternativen, ja, dann sag das doch.
Genau, also ich habe jetzt keine konkrete Alternative, aber wenn man jetzt überlegt, was ist Kapitalismus? Kapitalismus ist erst einmal die Garantie von Eigentum durch den Staat. Mhm. Das ist die Grundlage für Kapitalismus. Das heißt, wir haben ein System, das eine Zentralgewalt ausübt und die verspricht, dass sie Eigentumsrechte durchsetzt. Übrigens, schöner Verweis auf die allererste Folge, die wir jemals haben, habe ich den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz erklärt. Egal, auf jeden Fall, wenn das halt irgendwie sozusagen die Grundlage des Kapitalismus ist, dann ist das, dann ist halt Eigentum ist eben ein Tool, um klar zu machen, wer welche Ressource nutzen darf und wer wen von welcher Ressource ausschließen darf. Ja, also wenn ich der Eigentümer von etwas bin, dann kann ich Leute von der Nutzung ausschließen. Das ist sozusagen die very definition of Eigentum. Mhm. Und der Punkt ist, glaube ich, den wir jetzt mittlerweile erreicht haben durch die Informationstechnologie, ist, dass wir andere Wege haben, wie wir das Nutzen von Eigentum regulieren. Und das ist Plattformen. Plattformen regulieren den Zugang zu Ressourcen. Plattformen regulieren den Zugang zu Fahrten, wie zum Beispiel Uber das jetzt sozusagen macht, regulieren dem Mieten von Wohnungen wie bei Airbnb, den Zugang zu Kommunikation wie Facebook und andere Dienste und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben mittlerweile Strukturen, die es erlauben, ohne dass wir groß irgendwelche eigentumsrelevanten Dinge vollführen, dass wir Zugang gewähren oder ausschließen können mittels von Plattformen oder beziehungsweise dass Plattformen das organisieren. Und das ist für mich meines Erachtens nicht so, dass also wir sind natürlich nicht in einer postkapitalistischen Welt. Mit den Plattformen sind immer noch alle kapitalistische Unternehmen, größtenteils jedenfalls. Und
ich glaube alle, aber okay.
Oder alle, vielleicht auch alle.
Ja.
Aber sie bringen bereits die Mechanismen und damit finde ich den Keim einer möglichen postkapitalistischen Gesellschaft mit sozusagen Zugang organisieren kann, wie man Zugang zu Ressourcen organisieren kann, ohne Eigentum. Und damit auch sozusagen ohne Kapital. Und
das ist doch wirklich exakt das Gleiche. Also es wird doch weiterhin der Zugang zu Ressourcen, also jemand besitzt eine Ressource, sagen wir ein Auto, oder eben seine Arbeitskraft und die wird ihm sozusagen, die ist ihm und wir organisieren nur, wie ist der Zugang. Und wo du eben früher gesagt, zu einer Autovermietung gesagt hast, okay, ich miete dieses Auto jetzt für eine Woche, weil es halt technisch nur schwer anders möglich war, ist es halt heute so, dass ich mir dieses Auto für eine Stunde miete. Aber das ist doch nichts wirklich in sich Neues, sondern es ist doch einfach nur derselbe Zugang oder dasselbe Geschäftsmodell, nur halt granularer. Oder sehe ich jetzt vielleicht falsch?
Aber diese Granularität ist schon ein Unterschied. Und zwar ist ein qualitativer Unterschied. Ich glaube.
Nee, es geht immer noch um dieselbe Ressource und sie wird immer noch genauso, und die Verteilung dieser Ressource wird immer noch genauso bestimmt, nämlich über Geld.
Aber du kennst schon diese Phänomene, wo sich eine Quantität plötzlich in eine Qualität umschlägt, ja?
Ja, aber das sehe ich
nicht. Und ich glaube, das ist halt genau das, was passiert, wenn du bestimmte Prozesse automatisieren kannst, wenn du Transaktionskosten minimieren kannst oder komplett rausbringen kannst, dann passiert es, dass plötzlich ein Nutzungsmodell und eine Nutzungsart und Verhalten sich komplett verändert und das Verhalten gegenüber bestimmten Dingen. Und ich glaube, das ist das, was wir zumindest im Anbeginn sehen, was mit der Sharing Economy passiert. Ich habe von dort noch nicht den Link, wie wir in eine postkapitalistische Gesellschaft kommen. Ja, da sind noch ein paar Schritte dazwischen. Aber ich sehe da nur den Keim, verstehst du? Ich sehe dort den Keim einer möglichen Regulierung, wie Ressourcennutzung jenseits von Eigentum organisiert werden kann. Und ich sage eben nicht, ne, jetzt schon Algorithmus überwunden ist oder dass jetzt schon wir die postkapitalistische Ordnung haben. Das ist nicht das, was ich sage. Ich sage, wir sehen hier die Möglichkeit von Organisationen von Ressourcen, die anders funktioniert als der Kapitalismus. Das ist, wo ich dann sage, okay, ich sehe eine andere Ordnung jenseits
des Kapitalismus. Ich sag jetzt einfach mal so unter einer Bedingung, unter der ich zustimmen kann und wie ich es jetzt verstanden habe. Du meinst also, man könnte dieses Sharing-Modell, was existiert mit diesen Unternehmen, könnte man auch auf ein anderes Wirtschaftssystem übertragen, was nicht monetär basiert ist, sondern man könnte die Ressourcen, die wir haben, sozusagen die begrenzten Ressourcen, die wir haben, könnte man nicht nur darüber zur Verfügung stellen, dass sie einer für immer hat, sondern man könnte sie auch granulell immer gerade nach Bedarf verteilen, könnte dadurch die Ressourcen besser nutzen und das könnte man auch auf ein anderes Wirtschaftssystem aufpflanzen, sozusagen, das gleiche Modell wäre dadurch okay, das ist das.
Beziehungsweise man könnte mittels dieser Sachen könnte man ein anderes Wirtschaftssystem bauen.
Okay.
Das
andere Wirtschaftsmodell, aber du siehst sozusagen, dass dadurch wird etwas ermöglicht, was ein anderes Wirtschaftssystem potenziell ermöglichen könnte.
Genau.
Okay.
Das ist das, was ich sagen will. Genau.
Okay.
Also zu weit irgendwie mich aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon, dass da schon ein Kampf steckt. Und ich glaube auch, dass der wahnsinnige Erfolg von Plattformen, ja, als Organisationsmodell zusammenhängt, dass Kapitalismus und der Erfolg der Plattformmodelle direkt miteinander zusammenhängen. Ja? Mhm. Das ist halt das eine Modell auch mitverantwortlich ist für, also der Erfolg des einen Modells mitverantwortlich ist für den Decline des anderen, beziehungsweise andersrum. Und dass dort gerade so eine Umwandlung stattfindet, die noch gar nicht so richtig verstanden ist, ja, sondern die irgendwie so ein bisschen so passiert, wir jetzt wirklich feststellen, das und das jetzt passiert und dass jetzt das und das genau dorthin führen würde, sondern aber wir sehen hier zwei parallele Entwicklungen, die irgendwie zusammenhängen. So, aber wie gesagt, ich sag ja schon die ganze Zeit, ich bin da noch in so einem Denkprozess drin und lese ganz viel und versuche da zu verstehen, was da passiert.
Wir müssen uns nochmal zusammensetzen zwischen den nächsten beiden Podcasts und die Audiosituation hier verbessern. Die ist nämlich gerade wirklich katastrophal.
Schon wieder, okay.
Ja, schade. Zwischendurch schon wieder. Ich würde jetzt gerne nochmal, ein kleines Thema hätte ich noch, was mir ein bisschen am Herzen liegt, weil ich es gerade relativ aktuell hatte. Mario Sixtus, den wir auch schon mal in der Sendung hatten, hat neulich so ein Video gepostet, wo es darum geht, so wenn Fleischfresser sich so verhalten würden wie Veganer. Wo es dann darum ging, dass sozusagen, ja, Veganer sind ja Menschen, die ganze Zeit nur anderen auf den Sack gehen und eigentlich das alles nur machen, um ihnen die ganze Zeit zu erzählen, wie geil doch es ist, Veganer zu sein und sowas und damit ja total nerven. Und das ist sowas, was mich zunehmend aufregt, weil ich sehe dieses Meme, dieses Veganer-Bashing, das sehe ich in letzter Zeit regelmäßig aufpoppen. So, es gibt da auch dieses eine Comic, was so wie irgendwie jemand steht auf dem Klo und pisst irgendwo am ganz linken Pissbecken. Jetzt für die Nicht-Männer-Klo-aufsuchenden Hörer unter uns, also Frauen in erster Linie, es gibt ein ausgeflügeltes Ritual, wo man sich, an welches Pissoir man sich zu stellen hat, wenn mehrere Pissoirs zur Verfügung stellen. Die wesentliche Grundregel ist, möglichst weit weg von irgendjemand anders. Man will halt nicht nebeneinander stehen. Und dieses Comic basiert halt daraus, ein Mann steht, pisst halt, kommt ein Typ dazu, geht einmal quer durch den Raum, stellt sich direkt nebenan, hey, ich bin Veganer. Und sozusagen, guck mal, sogar auf dem Klo wollen mir Veganer unbedingt noch erzählen, dass sie Veganer sind. Das Lustige daran ist, ich habe noch nie in meinem Leben, ist mir tatsächlich sowas passiert, dass irgendjemand mir aufgedrückt hat, dass er ja Veganer sei. Und was ich aber regelmäßig erlebe, dass irgendwelche Fleischfresser mir aufdrücken, dass Veganer ja so und so seien. Und ich fand es halt lustig, da hat sich eine Diskussion drunter, ich habe mich da ziemlich drüber aufgeregt und ich habe auch ziemlich einen losgewatzt da, weil ich irgendwie keinen Grund zur Zurückhaltung gesehen habe in den Kommentaren, weil da nämlich tatsächlich Leute so, naja, vielleicht ist es ja auch nur eine Beschreibung dessen, also da hat sich halt eine Veganerin meinte so also ich habe mich noch nie so verhalten und dann hat jemand anders so, naja, aber vielleicht ist das ja einfach eine Beobachtung, die viele Fleischfresser anders, die machen über Veganer und also insofern ist ja schon was dran und sie sind ja alle total übergriffig und was war der andere Begriff, ich weiß es nicht mehr, wo ich dann so wirklich so, sag mal, ist übergriffig? Und ich habe das Gefühl, und das war dann in dieser Diskussion dann auch mehrfach, dass das eine Diskussion ist, die wird genauso gefühlt wie von irgendwelchen Homophoben gegenüber Schwulen oder von irgendwelchen potenziell ausländerfeindlichen Leuten über Ausländer. So dieses, also ich kann ja nichts dafür, ich probiere ja hier nur mein Leben zu leben, aber die sind ja schlechte Menschen aufgrund von bla 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 und darum muss ich mich ja quasi wehren. Und ich fand halt diese ganze Diskussion, also die Wortwahl ist dann teilweise tatsächlich auch dieselbe. Also es ging dann in der Diskussion, ging es dann darum, so, ja, ich habe zum Beispiel, habe ich erlebt, dass jemand hat ein Foto gepostet und von seinem Essen und das sah auch ganz lecker aus und da waren dann Hashtags drin und da war dann einer der Hashtags, war dann vegan. Das muss man mir ja schon nicht so unter die Nase reiben.
Oh Mann.
Wo ich mir dann denke, so, wenn jemand anders, mal Sixtus ja, also er hat in der Diskussion, obwohl er hat sie gar nicht so zurückgehalten, aber das hat er nicht gesagt, aber sozusagen, wenn jemand regelmäßig sein Fischgericht mir in die Timeline spult oder sein Fleischgericht oder das halt hinschreibt, dann ist das nicht unter die Nase reiben, aber wenn jemand reinschreibt, hey, das war übrigens vegan, dann ist es, und dann fühlt man sich natürlich, wenn man sich durch dieses kleine Wörtchen, durch diesen Hashtag vegan, wenn man sich dadurch schon sozusagen beeindruckt oder beeinflusst fühlt oder irgendwie zurückgesetzt oder sowas, dann kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass man dann plötzlich das Gefühl hat, dass man total überrannt wird von den Veganern und die einen ja probieren nur die ganze Zeit irgendwie das Leben zur Hölle zu machen. Und ich finde es halt, ich finde diese ganze... Es ist genau das Gleiche, das sind aufgeklärte, schlaue Menschen, die halt sagen würden, nein, wir dürfen nicht homophob sein, nein, wir dürfen nicht ausländerfeindlich sein, die dann aber exakt dieselben Mittel gegen Veganer oder Argumente gegen Veganer bringen. Wo ich mir denke, so, ist es jetzt wirklich schon so weit, dass wir als uns für aufgeklärte, zivilisierte, tolerante Menschen halten, aber nicht damit umgehen können, dass andere Leute gerne was anderes essen als wir?
Also ich finde den Vergleich mit Homosexualität schwierig, sag ich mal, Homosexuelle schon auf eine ganz andere Art und Weise und heftiger diskriminiert werden und
das stimmt.
teilweise verfolgt werden als Veganer.
Natürlich.
Ich finde, das ist schwierig zu vergleichen, aber andererseits gebe ich dir durchaus recht in den Mechanismen und ich glaube, dass tatsächlich auch die gleichen Mechanismen da zustande gibt. Es gibt sozusagen den Standard, es gibt die Norm, ja, und die Norm ist halt immer noch, also zumindest in Deutschland, ist halt Fleisch essen, ja. Und es gibt halt die Abweichung von der Norm, das ist halt vegetarisch, vegan und so weiter und so fort. Und das ist eben tatsächlich so ähnlich wie bei Homosexuellen. Es gibt die Norm, das ist heterosexuell und dann alles, was abweicht, fällt halt auf, ja.
Genau.
Und das fällt halt auf und
nur da wollte ich diesen Vergleich auch ziehen. Also ich wollte jetzt tatsächlich nicht in diesem Hintergrund
ja,
was.
Ja.
Ja, okay, da hast du absolut recht.
Ja, klar, deswegen sollte man das vielleicht
ja, dazu ja auf jeden Fall. Gut.
Und das fällt halt auf und deswegen wird es halt, glaube ich, stärker wahrgenommen. Ne? Also dass halt irgendwie diese Beschwerde von vielen Homophoben zu sagen, so, oh, diese Schwulen können ja gerne meinetwegen in ihrem Schlafzimmer machen, was sie wollen, aber sie müssen das ja nicht irgendwie vor sich hertragen.
Genau.
Obwohl
und vor sie
vielleicht einfach nur ein Hochzeitsfoto gepostet haben. Ja?
Und oder vor sich hertragen heißt einfach nur zu sagen, das ist mein Freund. Und das ist ja schon...
Genau.
Das,
oder einfach in der Öffentlichkeit knutschen oder was weiß ich so, ja. Mhm. Also einfach das, was alle Heterosexuellen immer machen.
Genau.
Ja? Und das ist, glaube ich, genau die Mechanismen sind dann irgendwie bei Vegan versus Fleischesser so. Als Fleischesser, ich bin übrigens, das muss ich dazu sagen, auch ein passionierter Fleischesser, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber ich glaube, dass du halt dann sozusagen, wenn du dann sozusagen die Abweichung von der Norm halt vorgespielt kriegst, dann denkst du dir so, dann denken sich viele so, oh, müssen die das raushalten, obwohl sie nichts anderes machen, als nur ihr Essen zu posten. Wie das halt einfach jeder fucking Mensch auf Instagram tut, so, ja.
Wofür Instagram gegründet worden ist, machen wir uns nichts vor.
Ja, genau, für Instagram. Sorry, ist einfach so. Naja. Die andere.
Oh, fuck.
Also ein veganes Ding, nochmal so eine leichtes, schlechtes Gewissen. Weil eigentlich wissen Fleisch so rein moralisch gesehen.
Michi, du bist gerade total weg. Ich glaube, ich könnte den Gedanken, den du gerade hattest, probiere ich jetzt mal zu vervollständigen. Du kannst mich eigentlich problemlos hören, ja?
Ich kann dich hören, ja.
Ach, scheiße. Hast du vielleicht irgendwie einen Torrent-Client am Laufen oder sowas die ganze Zeit? Oder ist da noch irgendjemand im Netz, der die ganze
Zeit
Daten
Safari bringt? Und nur noch das Sound-Studio.
Ah, scheiße. Mach mal Safari zu.
Weiter dann?
Sollte weiterlaufen. Ich habe dich so verstanden, dass du sagst, vielleicht ist es auch auf meiner Seite, ich weiß es gar nicht, vielleicht kann mir jemand aus dem Chat, der Feed hört mir mitteilen, ob das vielleicht auch einfach nur meine Verbindung ist, die hier total, oh, jetzt ist die Verbindung total abgebrochen, insofern sieht es so aus, als spätestens jetzt ist es Call closed, for not found. Ah, okay, was auch immer ich jetzt. Und kann dich nicht mehr einwählen. Ring, ring. So. Ja, okay. Hier ist jetzt leider die Verbindung zusammengebrochen. Wir müssen beim nächsten Mal irgendwie was machen, dass das mit der Verbindung besser wird. Also entweder spendieren wir Michi mal ein Ethernet-Kabel, ein langes bis zu seinem Router. Oder wir müssen halt generell irgendwie eine Situation finden, wo er besseren Empfang hat, besseres Internet. Hier nebenbei, ich klicke jetzt nochmal auf den Verbinden-Link. So, er schreibt nochmal, ich klicke hier nochmal drauf. Was ich glaube, was er sagen wollte, also das ist nämlich auch mein Gefühl. Warum sind die Menschen denn so? Ist ja nicht
hallo?
So. Ja, hallo. Ja. Ist ja nicht so, dass die Menschen tatsächlich der Meinung wären, dass alle dasselbe essen müssten wie sie, sondern ich glaube auch, dass es gibt halt, wir sind beide Fleischesser, aber wir müssen zugeben, moralisch ist es eigentlich nicht wirklich zu vertreten. Es werden Menschen, Tiere unter schlimmsten Bedingungen gehalten, es werden Ressourcen, das Essen, das dieser berühmte Fleischessersatz, Veganer essen das Essen meines Essens. Ja, das stimmt. Also dieses, was unsere Kühe wegfressen, das steht anderen Menschen nicht mehr zur Verfügung. Also Menschen müssen hungern, damit wir Fleisch essen können. Tiere müssen leiden, damit wir Fleisch essen können.
Klimawandel, vergesst den Klimawandel.
Klimawandel und es ist für uns auch noch nicht gesund. Also eigentlich ist es für alle Beteiligten scheiße. Aber wir machen es trotzdem, weil es ziemlich lecker ist. Und das ist moralisch ein ganz scheiß Satz, aber wir machen es trotzdem.
Zumindest sehr, sehr egoistisch.
Zumindest sehr, sehr egoistisch. Und na, wieso ist es ja für uns auch schlecht? Insofern ist es ja für alle, also ist, ja. Und das ist halt sowas, was, und ich glaube, das ist sowas, was so ein bisschen nagt. Und das ist mir auch durchaus bewusst. Also ich probiere ja dann manchmal weniger Fleisch. Aber ein Veganer, der da ankommt, ist mir erstmal moralisch ein bisschen, hat er die Oberhand. Und dass dann sozusagen dieses Gefühl da ist, dass, Moment mal, das kann doch nicht sein, wieso hat der denn plötzlich, dass man irgendwie einen Mechanismus finden, warum der ja eigentlich doch scheiße ist.
Ja,
Zustimmung. Und das führt dann halt dazu und ich fände es schön, wenn die Leute einfach sagen würden, hey, ich esse Fleisch und ich weiß, es ist moralisch eigentlich nicht vertretbar, aber ich finde es halt lecker und ich bin faul. Und erstmal diesen Gedanken sinken lassen. Damit hat man schon erstmal einen Schritt nach vorne gemacht. Man erstmal sagt, nee, ist nicht der Veganer schuld, sondern es ist in dem Fall einfach mal meine Schuld. Und dann kann man sich ja einfach mal, wenn man nachts nicht schlafen kann, mal überlegen, könnte man vielleicht weniger Fleisch essen? Könnte man vielleicht einmal die Woche kein Fleisch essen? Könnte man vielleicht ein bisschen, kleine Schritt in Richtung besser? Wir müssen nicht alle gleich perfekt sein, aber irgendwelchen Veganern vorzuwerfen, dass sie Fotos von ihren Gerichten posten, ist einfach scheiße. Ja, und vielleicht verhalten sie, vielleicht würdet ihr euch auch so wie leicht überlegene Menschen verhalten, manchmal, wenn ihr es einfach wehrt. Vielleicht werden wir es noch erfahren. Und das erinnert mich an was anderes. Wir waren ja in Yosemite, was unfassbar schön ist. Und ich habe ja auch selber die Angewohnheit, über Auto, Fahrrad von hier diesen großen, von diesen großen Trucks mich gerne lustig zu, beziehungsweise so eine moralische Empörung, so Arme in die Seiten. Oh mein Gott, die verbrauchen so viel Sprit. Und also eine ganz persönliche Geschichte, die mir jetzt passiert ist, wir saßen da in Yosemite und stellten plötzlich mit, dass wir keine Windel hatten mehr. Wir hatten keine mehr, also bin ich ins nächste Geschäft gegangen. Hey, habt ihr hier Windeln? Nein, wir haben keine Windeln. Das hat ein Mann gehört, der gesagt hat, aber ich habe Windeln. Und der dann mit seinen drei Kindern mich zu seinem über einen halben Parkplatz, das war eine Viertelstunde Fußweg oder sowas, gelaufen ist mit mir mit, um mir eine Windel zu geben. Und das war so ein Fahrer von so einem großen Truck. Und was mich dann, natürlich nicht nur allein dieses Erlebnis, aber so diverse Erlebnisse dieser Art, zu dem Gedanken gebracht hat, naja, vielleicht sind ja Truckfahrer gar nicht alle blöde große Arschlöcher. Vielleicht sind es einfach Menschen, die in dem Fall zum Beispiel, er hat drei Kinder, er braucht ein riesengroßes Auto, diese Trucks sind relativ billig, er sah jetzt auch nicht aus, als ob er unbedingt reich wäre, vielleicht hat er einfach keine andere Option. Vielleicht hätte ihn die andere Option seinen Jahresurlaub gekostet, weil er halt da nicht mehr das Geld gehabt hätte, irgendwas anderes zu machen und seine Prioritäten sind ein bisschen anders. Es ist immer sehr, sehr leicht, sich auf eine Position zu stellen und nur von seiner eigenen Position zu gucken.
Aber das ist schon schwierig, weil die Amerikaner sind einfach alle super nett. Ja? Also das sagt ja überhaupt nichts aus.
Ja, aber also sagen wir so, bis ein Tesla-Fahrer mir eine Windel ausgibt, ist es jetzt erstmal.
Das muss erstmal auch geschehen. Ich habe mir einen Account gemacht übrigens.
Ein Bus-Account?
Nur um ein Drive Now. Hm. Drive Now, nur um mal ein BMW i3, also i3, mal auszuleihen, um damit mal zu fahren. Weil ich wollte mal so das ultimative Elektroauto-Erlebnis haben.
Okay.
Und das fand ich irgendwie, ich habe jetzt so viel gelesen und gehört, da dachte ich mir, das will ich jetzt unbedingt auch mal. Ich habe noch nie ein Elektroauto gefahren und ich wollte jetzt unbedingt mal ein Elektroauto auf irgendein Elektroauto, sondern E3, und dann habe ich mich da
gefühlt. Du hast da irgendwas auf Snapchat drüber gepostet oder irgendwo habe ich genau, da irgendwo habe ich ein Video von dir gesehen, wie du immer keuchender und immer oh mein Gott, das ist schon ziemlich geil und so.
Genau. Ich habe dann Snapchat davon gemacht, das habe ich dann auf Facebook geladen, genau. Und so eine Snapchat Dokumentation. Ich finde tatsächlich, das funktioniert ganz geil, so viele Dokumentationen, wenn man halt so eine konkrete so Kleinigkeit, irgendwas Kleines hat, so, dann kann man da halt eine ganz gute Story draus bauen, einfach indem man halt wirklich sozusagen so kleine Schnipsel, Videoschnipsel macht, indem man kurz redet, irgendwas zeigt und dann hat man halt innerhalb von kurzer Zeit hat man dann irgendwie so eine ein- bis zweiminütige Dokumentation über irgendeinen Sachverhalt halt drin. Das habe ich da auch gleich mal ausprobiert, so ein bisschen. Es war geil, also fand ich interessantes Erlebnis.
Hier in San Francisco gibt es jetzt so ein sowas wie Drive Now, bloß mit Elektroscootern, also mit so quasi kleinen Vespas, die alle Elektro-Vespas sind. Und da will ich mich seit Monaten mal anmelden.
Das ist bestimmt praktisch.
Das Einzige, was daran ein bisschen doof ist, man muss halt irgendwie so eine Schulung machen, in der man das lernt und das dauert irgendwie eine Stunde und dafür muss man sich frei nehmen. Und das ist halt immer schwer, ansonsten hätte ich das schon lange mal gemacht. Schulung? Ja, ich weiß, also irgendwie habe ich jetzt mal auf der Webseite gelesen, da war es so ein bisschen unklar, ob man die immer noch, also am Anfang war das, du musst eine Schulung machen, vorher darfst du gar nicht, also halt so Moped fahren lernen und jetzt sind sie mehr so ein bisschen, naja, wenn du schon Fahrrad gefahren bist, dann brauchst du eigentlich die Schulung. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, ich glaube, ich werde irgendwie einfach mal die $25 Aufnahmegebühr mit in die Hand nehmen und weil es ist einfach um eine Pizza, na für Pizza vielleicht gerade nicht, aber um irgendwie Abendessen zu holen, könnte es durchaus ganz praktisch sein. Und in unserer Gegend, da wo wir jetzt wohnen, da stehen da auch so ein paar von den Dingern an einigen Ecken rum und Elektroscooter, hallo? Muss man mehr sagen?
Nee, das ist cool. Ja. Ich bin so ein Ding mal gefahren und zwar auf Taiwan. Da hatten die dann auch ganz viele so Rental für Scooter insgesamt, aber auch für Elektroscooter.
Ah, cool.
Und irgendwie hat man die Elektroscooter für fast irgendwie für viel billiger gekriegt.
Ah. Wahrscheinlich, weil man nicht so weit von fahren konnte, oder?
Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung.
Weil sie nicht so laut sind.
Die haben nicht so viel Leistung.
Ja, ich bin mal gespannt. Wir wohnen ja jetzt auf dem Berg. Also da komme ich mit dem Fahrrad den Berg also was jetzt auch nicht nur für die Steilheit des Berges, sondern auch gegen meine Kondition spricht, aber mit dem Fahrrad komme ich diesen Berg nicht so richtig hoch, weil er ist echt schon ziemlich steil. Mal gucken, ob ich das mit dem Michael Brake, der neulich da war, der meinte, dass er die andere Seite, die flachere Seite von dem Berg nur mit Mühe und Not hochgekommen ist, und Michael Brake ist schon relativ fit, insofern mache ich mir jetzt nicht ganz so einen großen Kopf, aber ein bisschen Fitness.
FM gehört, ne, übrigens, ich habe euer Nerds FM gehört und ich fand das sehr lustig, als Michael Brake dann plötzlich so als Überraschungsgast da reingestolpert. Und jetzt, ich wurde, glaube ich, auch erwähnt, weil er über mich kennt. Sehr lachen. Und ich hätte mir aber gewünscht, dass er noch viel mehr in die Sendung eingebunden würde.
Ja.
Weil ich das glaube ich, echt mal spannend fand. Ich habe Michael Brake noch nie in einem Podcast gehört, aber vielleicht können wir ihn ja tatsächlich mal bei uns einladen.
Ja, er ist nicht mehr lange da. Vielleicht verabrede ich, also wenn du am Wochenende vielleicht genau. Mal gucken.
Hau ihn doch mal an.
Ich hau mal an.
Hau ihn doch mal an. Und dann das so mal so richtig und dann holen wir ihn als
gut.
Nächsten Studiogast
gut.
So, von dir aus.
Aber ich muss jetzt schon wieder ein MS Pro holen und
ich auch.
Das Studio, also der Meetingraum ist muss ich gleich wieder freigeben und wir sind eh am Ende und insofern würde ich sagen, lass uns doch beim nächsten Mal weitermachen.
Alles klar.
Okay, und wir müssen an deiner Internetsituation arbeiten. Okay, ich lege jetzt auf. So, stopp. Tschüss. Sagst du auch noch tschüss?
Ja, tschüss.
Tschüss.